Der Krieg in der Ost hält alle im Atem, denn seit dem Überfall der Hamas auf Israel hat das israelische Militär quasi jeden Feind ausgeschaltet. Jedenfalls hat man diese Schlagzeile mehrfach gelesen. Der Gazastreifen ist also in bester Trump-Plan-Manier, wenn man das so nennen darf, in Schutt und Asche gelegt. Die Hamas geschwächt, die Hezbollah quasi ausgeschaltet. Und trotzdem sind die Folgen all dieser Aktionen nicht nur großes Leid, Vertreibung und Hunger, sondern auch ein bisschen mehr, denn vor einigen Wochen griff Israel dann auch noch den Iran an, um, so jedenfalls die Aussage, das Atomwaffenarsenal zu zerstören oder gar nicht möglich zu machen, dass Atomwaffen entstehen können. Ja, und Donald Trump, der wollte erst gar nicht davon wissen, um dann doch selber mit den größten nicht-atomaren Bomben die Atomlager anzugreifen. Und all das zeigt aktuell, wir sind nicht nur in einer super schwierigen humanitären Lage im Gazastreifen, auch eine Lösung für diesen Konflikt scheint relativ weit weg. Und dementsprechend wollen wir heute darauf schauen, auf die Situation vor Ort, auf die Frage, was hat sich da wie entwickelt und ja, welche Gründe gibt es dafür und welche möglichen Auswege. Und all das machen wir heute mit Tore Schröder und damit geht's los.
Der Politikgeflüster Podcast.
Also hier in der israelischen Politik sieht man diesen Einstieg der US-Amerikaner in diesen Krieg als großen Erfolg. Wir haben ja auch Premierminister Benjamin Netanyahu gehört. Da war schon eine gewisse Genugtuung zu spüren und er sieht sich jetzt absolut bestätigt in seinem Kurs der militärischen Stärke. Er sieht das Ganze als Wendepunkt hin zu Frieden und Wohlstand im Nahen Osten. So drückt er das aus. Also durch militärische Stärke, durch dieses Bombardement der iranischen Atomanlagen zu Frieden zu kommen. Das ist hier nicht nur seine Meinung, sondern auch führende Oppositionspolitiker hier in Israel stützen Netanyahu hier öffentlich heute Morgen. Und das sind auch Stimmen, die wir hier in der israelischen Bevölkerung so hören. In den vergangenen Tagen haben wir ja schon neue Meinungsumfragen gesehen. Und da sehen wir, dass die Partei von Benjamin Netanyahu, der Likud, auf den höchsten Zustimmungswerten jetzt kommt seit dem 7. Oktober 23.
Der Politik-Podcast vom EHG.
Verwüstung nach einem israelischen Luftschlag in Khan Yunis im Süden des Gazastreifens. Mehrere Menschen sind hier getötet worden. Zwei der Opfer, ein Hochzeitspaar. Die Angehörigen sind fassungslos. Warum schaut uns jeder zu? Sie waren gerade 2 Tage lang verheiratet. Welche Schuld tragen Sie? Was haben Sie getan? Die Lage im Gazastreifen wird immer katastrophaler. Seit mehr als 2 Monaten lässt Israel keine Hilfslieferungen hinein und bombardiert Gaza immer wieder aus der Luft. Nun will Israel den Krieg noch intensivieren. Laut Generalstabschef sollen 10.000 Reservisten einberufen werden. Am Abend tagt das Sicherheitskabinett dazu. Premierminister Netanyahu bekräftigt in einer Videobotschaft, Ziel sei weiterhin, die Hamas zu zerstören und die Geiseln zu befreien. Viele Angehörige glauben aber längst nicht mehr, dass es bei dem Krieg um die Geiseln geht.
Tja, man merkt schon die Stoßrichtung der heutigen Folge. Ganz viele Dimensionen, die dieser Konflikt mittlerweile hat. Und lieber TM, wer auch sonst, wen soll ich auch sonst am Beginn ansprechen? Welcher Konflikt auf der Welt beschäftigt dich denn gerade am meisten? Ist es Nahost? Ist es ein anderer? Welcher ist derjenige, den du ja gerade als größtes Problem ansehen würdest?
Ja, Shalom, Bruchim, Habim, Lifrak, Ha-Podcast, Shel Hayom. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Und für mich persönlich ist immer noch am bewegendsten und am relevantesten, ob meiner geografischen Lage in Europa, der Konflikt in der Ukraine. Nichtsdestotrotz nehme ich natürlich die Konflikte andernorts immer noch sehr mit, gerade im Nahen Osten, der ja im Prinzip seit über einem Jahrhundert dahinschwelt. Und ich denke, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir eben nicht uns auf einen Konflikt fokussieren, sondern mit den verschiedenen Konflikten beschäftigen. Und deswegen finde ich es gerade gut, dass wir in der heutigen Folge uns dem doch sehr aktuellen und wichtigen Thema widmen.
Ja, und tatsächlich, als wir diese Folge geplant hatten, das ist schon fast 4 Monate her, da war gar nicht erwartbar, also dass das da noch im Gazastreifen weitergeht, war schon erwartbar, aber die neue Dimension, die dazukommt, vielleicht nicht. Und dementsprechend sind wir sehr aktuell und freuen uns auch darüber, dass das so gut inhaltlich gepasst hat. Und gleichzeitig, ihr könnt es ahnen, es ist die letzte Folge in dieser Staffel, wir stehen kurz vorm Sommer und vor der Sommerpause. Also das heißt, wir gehen diese kleine Sommerpause, die dieses Jahr gefühlt kurz ist, denn Ende September würden wir uns schon wieder hören. Aber zwischendurch, das sage ich gleich am Anfang, wird es auch in diesem Jahr wieder unsere Sommerreihe gehen. Ich habe es in der letzten Folge schon angekündigt, die sich thematisch um EU-Beitrittskandidaten drehen wird. Welche das sind und worüber wir sprechen werden, das am Ende der Folge vielleicht nochmal ein Thema. Aber heute gucken wir erstmal auf Nahost und all die Konsequenzen und Geschehnisse dort vor Ort. Aber zunächst erstmal zur Frage, wer ist noch dabei, außer TM, der immer dabei ist. Wir gucken mal in die Runde und das Wort geht an EN. Auch an EN, an dich die Frage, welcher aktuelle Konflikt auf der Welt beschäftigt dich und warum am meisten?
Ja, ein schwitziges Hallo auch von mir. Da ich jetzt davon ausgegangen bin, dass irgendjemand den Ukraine-Konflikt ansprechen wird, habe ich mir gedacht, ich bleibe einfach mal in Deutschland und sage die, nicht langweilige Antwort, aber gegen den Rechtsruck in Deutschland, der Konflikt mit dem Rechtsruck, vielleicht ist das die beste Formulierung. Weiß nicht, ob ich da jetzt so ausführlich drüber reden muss. Ich denke, unser Standpunkt und mein Standpunkt dazu ist relativ klar. Ich habe gerade eben gelesen, dass Tino Chrupalla und Alice Weidel ihr Gehalt verdoppeln lassen irgendwie. Also es ist einfach eine sehr verrückte Zeit auch in diesem Land. Und ich bin trotzdem hoffnungsvoll mit all den Gegenprotesten und guten auch Ansprachen und Reden von demokratischen Parteien im Bundestag, dass wir eine gute Gegenbewegung schaffen werden, wie man das nennen mag.
Ja, also mich beschäftigen auch gerade viele Konflikte, also auch innerhalb Deutschlands und so. Also ich kriege die immer alle so ein bisschen mit. Intensiv habe ich mich nie wirklich mit allen beschäftigt. Ich glaube, es wäre auch zu viel. Es gibt zu viele Konflikte auf der Welt, als dass du über alles was wissen kannst. Aber ich glaube, primär ist mir immer noch so im Kopf dieser Ukraine-Russland-Krieg. Ich arbeite auch gerade an einer Grundschule, wo es halt auch viele Ukrainer gibt, also ukrainische Kinder, die halt hier jetzt zur Schule gehen. Und ich glaube, daher ist das dann nochmal ein bisschen näher sozusagen dran. Und es ist auch mal interessant, wie die Kinder erzählen, wie sie das so sehen oder dergleichen. Das bringt dann natürlich nochmal eine andere Ebene mit rein. Daher glaube ich, der Ukraine-Russland-Konflikt.
Ja, das macht ja, glaube ich, auch Sinn. Jan, sorry?
Jetzt müsste sie nur noch kurz sagen, wer sie ist.
Das stimmt.
Wurde jetzt vergessen.
Stimmt, das habe ich vergessen. Hallo, LB. Ja. Aber stimmt. Gute Erinnerung.
Stimmt. Übrigens auch ein Hinweis, der öfter mal kommt, dass wir es nicht immer am Anfang nicht mehr richtig machen, nicht alle sich so vorstellen. Stimmt, danke für den Hinweis, Ian. Gut, dass du dabei bist und darauf achtest. Ich wollte kurz noch sagen, also der Punkt von TM kam ja schon, dass der Ukraine-Konflikt ja letztlich geografisch deshalb ja auch ziemlich nahe liegt im Herzen von Europa, auch wenn es nicht ganz stimmt. Aber deshalb trotzdem interessant, dass man den natürlich vor Augen hat, aber eben auch das, was wir heute uns anschauen wollen. Wir sind aber nicht alleine, Gott sei Dank. Auch Hans ist ja da. Hallo Hans.
Hallo.
Sag mal, Hans, welcher Konflikt beschäftigt dich denn am meisten und warum?
Ich muss da eine Ebene höher gehen. Mich beschäftigt am meisten das gemeinsame Muster, was hinter all diesen Konflikten erkennbar ist, sowohl den militärisch-kriegerischen als auch den zivilgesellschaftlichen. Deutschland wurde angesprochen, USA ist nicht anders, die EU ist auch ein Thema und die kriegerischen Konflikte. Das sind alles Formen, wo Widersprüche, Interessen in zunehmend brutaler, polarisierter Form aufeinanderprallen. So, also das Ideal, mit dem viele von uns mal aufgewachsen sind. Wir bewegen uns in einer Welt, die lernt, Konflikte und Interessengegensätze nach normierten Regeln möglichst gerecht, friedlich zu lösen. Das zerlegt sich seit Jahren selbst und ich habe keine Ahnung, wohin das alles noch treiben wird. Und das ist das, was mich besorgt. Und vor dem Hintergrund sozusagen dieses gemeinsamen Musters, der Struktur von gewaltsamer Polarisierung, da sind dann all die einzelnen genannten Konflikte mit jeweils eigener Bedeutung eingebettet.
Das passt sehr gut zu dem, was, glaube ich, in der Jahresrückblicksfolge schon mal besprochen hat. Da ging es ja auch um diesen generellen Rüberblick, wo wir eigentlich bei der Ukraine nur hängen geblieben sind am Ende aus Zeitgründen. Und da hatten wir es ja auch schon festgestellt. Sehr gut. Ich glaube, darüber werden wir halt auch nochmal sprechen müssen, über die Folgen dieses Beispielkonflikts auch zum Thema Völkerrecht und so weiter und so fort. Gut, dann lass uns das Thema gehen. Das ist ja groß und braucht Zeit. Und wir machen das natürlich wie altbekannt nicht alleine, sondern haben uns dafür einen Gast eingeladen. Und sind auch sehr froh, dass er zugesagt hat, weil tatsächlich zu dem Thema, wenn man ehrlich ist, ja sehr, sehr viele arbeiten, auch journalistisch arbeiten oder wissenschaftlich arbeiten. Erfahrungsgemäß in letzter Zeit ist es aber schwieriger geworden, jenseits vielleicht der großen Publikationen entsprechende Personen zu gewinnen. Demnach sind wir sehr froh, dass er heute bei uns ist. Hallo, Herr Schröder.
Hallo, guten Abend aus Tel Aviv. Danke für die Einladung.
Ja, Herr Schröder, vielleicht sagen Sie ganz kurz was über sich, außer dass Sie gerade in Tel Aviv sind. Was machen Sie und warum sind Sie der Ansprechpartner, wenn es um diese Konfliktlage geht?
Das müssen Sie beurteilen, aber ich glaube, ein paar Sachen weisen darauf hin. Ich bin Hamburger, geboren 1982, habe lange in Berlin gelebt, bin so seit 10 Jahren ungefähr im Nahen Osten, zwischenzeitlich auch in der Ukraine. Insofern kann ich auch die Wortmeldungen der anderen Gesprächspartner hier nachvollziehen, die sagen, das ist immer noch das, was sie am meisten beschäftigt. Das ist, glaube ich, auch einfach schon durch die geografische Nähe und einfach dadurch, dass es Europa ist, völlig logisch. Aber ich habe einen Hang zu Nahost. Es kam erstmal privat, da bin ich das erste Mal hergekommen vor 15 Jahren, habe hier einen Austausch gemacht bei Herr Aretz damals und bin dann hergekommen, richtig nochmal rausgegangen aus meiner journalistischen Tätigkeit in Berlin und bin hierher gezogen vor 10 Jahren, habe in Jerusalem studiert, Nahostwissenschaften und dann habe ich freigearbeitet, habe auch mal ein Jahr in Amman gelebt und Arabisch gelernt und ich glaube 3 Jahre waren es insgesamt im Libanon. Also ich kenne das so ein bisschen von beiden Seiten. Und zu der Zeit, als ich hier als freier Journalist in Israel gearbeitet habe, in Israel und Palästina, war ich auch einige Male in Gaza, also lange vor dem 7. Oktober. Ich sollte dann hier Korrespondent für den Spiegel werden, nachdem ich vorher vor allem für den Spiegel Ukraine gemacht habe. Und dann passierte der 7. Oktober und dann haben sich die Vorzeichen gravierend verändert. Ich bin dann hierher gekommen, erstmal als Reporter, wirklich aufgeschlagen am 8. Oktober 23 in diese extreme Lage und bin dann Korrespondent geworden zum 1.1.24. Also das sind jetzt auch schon fast 2 Jahre, eben auch schon 2 Jahre Krieg fast. Und wir machen hier auch Westbank. Ich habe heute, wahrscheinlich später heute noch ein Stück auch aus dem Westjordanland auf der Seite, aber wir machen ganz viel Berichterstattung zu Gaza. Und das ist extrem schwierig, weil wir nicht hin können. Ich muss eigentlich eher sagen, weil wir nicht hineingelassen werden als internationale Presse. Wir werden komplett blockiert von unserem Bündnispartner, den Israelis, also dem deutschen Bündnispartner, was ein riesiger Skandal ist. Vielleicht kommen wir darauf noch näher zu sprechen. Wir sind also angewiesen auf palästinensische Kollegen, Kolleginnen und auf die können wir uns auch verlassen, machen fantastische Arbeit, auch muss sagen, wirklich unter Einsatz, unter Lebensgefahr. Aber das ersetzt nicht, dass wir hinfahren können. So versuchen wir eben in diesen entsetzlichen Krieg und die humanitäre Krise, die sich tatsächlich immer weiter verschärft, von hier zu begutachten, darüber zu schreiben. Müssen uns natürlich immer wieder auch mit Leuten auseinandersetzen, in Israel, aber auch aus Deutschland, die uns da irgendwie sagen, dass wir auf einer Seite stehen, was nicht der Fall ist. Wir versuchen das sachlich zu machen, aber natürlich fasst einen das auch schon an, wenn man über so eine Lage berichtet. Das als kleiner Eingang erstmal.
Ja, danke schön. Wir wollten zwar gleich über die Aktualität anfangen, aber jetzt muss ich den Punkt doch nochmal ganz kurz aufnehmen, wie Sie am Schluss gesagt haben, Ihre Berichterstattung über Gaza. Welche Kritik wird an Ihnen da geübt, dass Sie zu Israel kritisch berichten? Oder welche Tenor stößt da auf? Die Antisemitismus? Keule gleich oder was?
Ja, die Keule kommt auch, Antisemitismus, anti-israelisch, man kriegt ja so Labels verabreicht, das ist ja, glaube ich, oft so, wenn man irgendwie in kontroversen Konflikten darüber berichtet, um einen dann auch irgendwie, wenn man dann so gelabelt wird, dann fällt es natürlich auch einfacher, dass man dann irgendwie nicht mehr ernst genommen werden soll. Das ist eine Problematik, aber wie gesagt, das andere Problem ist eben, dass wir nicht hinfahren können. Aber damit kommen wir auch klar, das ist halt so. Sie haben ja gesagt, Sie wollen mit der Aktualität anfangen. Vielleicht sage ich da noch einen Satz dazu. Wir sind jetzt eine gute Woche nach dem Waffenstillstand, 10 Tage, ich weiß nicht, wann Sie das jetzt ausstrahlen oder versenden, aber
heute Nacht.
Senden. Heute Nacht, dann ist das super. Also 10 Tage ungefähr nach dem Waffenstillstand, das war natürlich auch eine gelinde gesagt herausfordernde Lage, ne, dass hier die Raketen gefallen sind. Aber das Schwierigste für uns ist trotzdem weiterhin die Berichterstattung zu Gaza.
Dann vielleicht letzte Frage dazu, bevor wir dann wirklich dazu kommen, wo wir anfangen können. Aber ich fand es mal interessant, weil Sie sicherlich mitbekommen haben, dass es an der Berichterstattung über den Nahostkonflikt und speziell jetzt die Situation Israel und Gaza in Deutschland auch Kritik gab. Und zwar auch daran, dass gerade am Anfang die Berichterstattung und gerade auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sehr einseitig war. Es gab ja dieses ARD-Papier, wo gewisse Begriffe sogar vorgegeben waren, ne? Gewisse Frames, die benutzt werden sollten und. Würden Sie denn für Ihre Berichterstattung und auch für die Sicht des Spiegels sagen, dass die ausgewogener war, als man es der ARD und ZDF am Anfang vorgeworfen hat? Oder würden Sie verstehen, dass diese Berichterstattung und diese Kritik daran auch hier gewissen Nährboden findet?
Ich glaube, die berechtigt ist. Also erstmal zur ARD und ZDF. Also jetzt muss ich sagen, die Kolleginnen und Kollegen von ARD und ZDF, die ich hier kenne, machen einen sehr guten Job. Und die gucken genauso klar, nüchtern und journalistisch auf den Konflikt oder auf die Auseinandersetzung, die es in der Westbank, aber auch in Gaza gibt, und bemühen sich nach Kräften. Und insofern kann ich, was die jetzige Berichterstattung angeht, die Kritik nicht so teilen. Ich weiß, dass es ähnlich wie bei uns beim Spiegel auch ein bisschen auseinandergeht zwischen sozusagen den Kollegen, den Auslandsreportern und Reporterinnen und den Kollegen, die in Deutschland in anderen Ressorts sind. Und ja, um das mal auszuführen, hier bei uns beim Spiegel, beim Spiegel ist es so, dass wir im Auslandsressort wirklich da auch, wie ich finde, auch wirklich von Anfang an einen sehr guten, nüchternen, angemessenen, kritischen Job gemacht haben. Wir haben aber auch als ganzer Spiegel schon im November 23, also wirklich im zweiten Kriegsmonat, schon einen Titel gemacht. Ich glaube, das war Albtraum Gaza, der war der Titel da. Insofern haben wir den Titel aber auch zu Hamas gemacht, dann einen Monat später und so. Also da können wir uns nicht so viel vorwerfen lassen. Ich sehe die Probleme aber schon insgesamt in der deutschen Nordberichterstattung. Das auf jeden Fall. Aber uns werden beim Spiegel zumindest da keine Vorgaben gemacht, nein.
Gut, zu dem Punkt kommen wir nachher mit Sicherheit auch nochmal zurück, weil dieses Spannungsverhältnis, wenn man über Israel spricht und das Verhalten spricht, was ist Kritik und wann endet Kritik und wann ist es Antisemitismus, die ist in Deutschland relativ fließend. Dementsprechend den Punkt nehmen wir nachher mit Sicherheit nochmal auf. Wir wollten aber bei der Aktualität anfangen und Aktualität, haben Sie schon gesagt, ist quasi die Weiterentwicklung dieses Konflikts im Sinne des Angriffs Israels auf den Iran. Vielleicht ganz kurz, bevor wir in die eigentlichen Diskussionsfragen kommen, die Frage an Sie nochmal ganz kurz, könnten Sie nochmal kurz zusammenfassen, was hat sich denn in den letzten Wochen getan, wieso hat aus Ihrer Sicht erstmal Israel den Iran angegriffen und was waren die kurzen Geschehnisse, Sie hatten über den Waffenstillstand ja schon gesprochen, die in den letzten Wochen da aufgetreten sind.
Naja, also Israel hat seit Monaten geplant, den Iran anzugreifen, weil sich da einfach ein Möglichkeitenfenster geöffnet hat, aus verschiedenen Gründen. Also erstmal hatte man über Jahre große Angst vor den, soll ich sagen, Zweitschlag oder Vergeltungskapazitäten des Iran durch irgendwie vor allem die in der Region aufgebauten Milizen, sozusagen wie so ein Ring aus Feuer um Israel herum, aber auch durch die Kapazitäten an ballistischen Raketen und so weiter. Und dann gab es ja nach dem 7. Oktober diese einzelnen Kriege gegen die Hamas in Gaza, aber vor allem dann gegen die Hezbollah, also die Schiitenmiliz im Libanon. Ich hoffe, man kann mir einigermaßen geografisch auch folgen. Und nachdem dann die Hezbollah oder während man die letztlich klein gekriegt hat, dezimiert hat, gab es dann auch direkte kriegerische Auseinandersetzungen, so kleine Schlagabtausche zwischen Israel und Iran. Und da ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, das Tabu gefallen, die Angst auch einfach den Israelis genommen worden, dass man dann in den direkten Konflikt geht. Da gab es im Oktober letzten Jahres zum Beispiel auch große israelische Luftangriffe auf bestimmte Luftabwehranlagen und auch andere Anlagen im Iran oder in Iran. Und durch die Zerstörung dieser Anlagen, das war der eine Grund, warum man gesagt hat, okay, jetzt können wir da freier operieren. Das andere war, dass dann Bashar al-Assad, also der syrische Diktator, gefallen ist und man letztlich, den Luftkorridor freigemacht hat in Iran. Also da musste man dann auch keinen Beschuss mehr fürchten. Und das Letzte und Wesentliche ist, dass dann Trump gewählt wurde und ins Weiße Haus kam. Und dann hat, die Israelis haben dann parallel militärisch und geheimdienstlich wirklich die Planung vorangetrieben für den Angriff auf Iran. Und gleichzeitig haben sie Trump und seine Leute bearbeitet, immer weiter diplomatisch, und haben auf ihn eingewirkt und gesagt, lass uns das mal machen. Und Trump hat natürlich parallel mit den Iranern ein bisschen oberflächlich offenbar über einen Atomdeal verhandelt, und als das dann zu nichts führte, irgendwann dann sein Platz hat gegeben. Und so haben die Israelis dann in der Nacht vom 12. auf den 13. Juni losgeschlagen und das sehr erfolgreich.
Mhm. Vielleicht nur ganz kurz, Sie haben über den Waffenstillstand schon gesprochen, der ist ja erst infolge des Eingreifens der Amerikaner letztlich gekommen, wenn man so möchte. Also die haben gerade schon gesagt, die Amerikaner waren immer mit dabei in der Grundplanung, auch wenn Trump das ja vielleicht geleugnet hat, da kommen wir her nochmal zu. Aber sehen Sie jetzt erstmal diesen Waffenstillstand quasi als Ad-hoc-Ende dieses Konflikts oder schwillt der aktuell noch weiter?
Ja, erstmal, wie sind wir da hingekommen? Also die Israelis sind, das war schon, also ein Sprung ins Ungewisse auch, ne? Dass das so gut laufen würde, ganz zu Anfang, das waren ja, also Enthauptungsschlag ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber man hat wirklich große Teile der militärischen Führung getötet am Anfang und auch Atomwissenschaftler hat wichtige militärische Einrichtungen auch des Atomprogramms teilweise also vernichtend bombardiert, aber an bestimmte Anlagen, vor allem in Fordo, wo die wichtigsten Urananreicherungsanlagen tief eingebunkert liegen des Iran, ist man selber mit den israelischen Mitteln nicht drangekommen. Und deswegen hat man dann einfach darauf gesetzt, dass die Amerikaner mit einsteigen. Es war wohl auch wirklich so, dass also ganz am Anfang, in den ersten Stunden dieser Operation, haben die Amerikaner sich auch sehr zurückgehalten, haben gesagt, wir sind da nicht beteiligt, das ist eine rein israelische Operation. Und dann ist Trump irgendwann aufgestanden in Washington und hat dann gesehen, was das für ein Husarenstück ist, wie sehr die Israelis, also wie erfolgreich die Israelis da auch waren. Und dann hat er auch aus dem ja, egozentrischen Impuls, den ja meist leitet, gesagt, okay, das ist ja eigentlich, waren wir dann selber sehr beteiligt und so weiter und hat sich das dann selber ein bisschen ans Revier geheftet. Und hat dann sich versucht gesehen, damit einzusteigen und dann hat es, glaube ich, noch mal eine Woche gedauert und dann haben sie ihre B-2-Bomber losgeschickt und haben Fordo, Natanz und Isfahan bombardiert und da auch Raketen drauf geschickt. Und das war eben diese kurze Aktion. Und dann kurz danach, vom Sonntag auf den Montag, glaube ich, war es dann, also 2 Tage später ungefähr, dann gab es ja noch so einen Vergeltungsschlag, der eher so pro forma war, der Iraner auf eine amerikanische Basis, die aber evakuiert war, in Katar. Das war alles vorher abgesprochen und choreografiert. Damit konnten die Iraner so halbwegs Gesicht wahren, dann auch noch was für sich verbuchen. Und dann hat Trump gesagt, okay, jetzt Waffenstillstand. Und dann haben die Israelis sich auch daran gehalten, nachdem sie erst noch weiter bombardierten wollten. Und somit ist die, jetzt komme ich zur Beantwortung Ihrer Frage hoffentlich, somit ist der Konflikt jetzt erstmal beendet. Er schwelt auf jeden Fall noch weiter. Die Frage ist, es gibt mehrere große Fragen. Die eine wesentliche Frage ist, was ist noch da vom iranischen Atomprogramm, auch an Know-how, aber auch eben an Zentrifugen, an hochangereicherten nuklearen Material? Und müssen dann die Amerikaner oder die Israelis noch mal ran? Wird es weiter Gespräche geben? Heute gab es die Nachricht, dass die Iraner der Internationalen Atomenergiebehörde die Inspektion versagen. Also da ist weiter Musik drin und man wird sehen in den nächsten Wochen, ob es ruhig bleibt. Das erstmal zu dem Schauplatz.
Ja, sehr gut. Damit haben wir, glaube ich, die Rahmendaten gesetzt. Das war mir nur wichtig vorab. Jetzt so ein paar Themen nochmal anzudiskutieren, die Sie schon angesprochen hatten. Und das erste Thema, Sie können sich kurz zurücklehnen, Herr Schröder, ist nämlich die Frage, ja, wie wir diesen Angriff jetzt Israels auf den Iran quasi bewerten. Und die Frage würde ich erstmal in den Raum geben. Also quasi, wie sehr hat euch dieser Angriff überrascht? Und vor allen Dingen, vielmehr interessant wäre für mich die Frage, wie ihr den jetzt quasi bewertet. Ist das ein legitimer Angriff? Da gibt es ja auch in Deutschland große Diskussionen, wenn man die ganzen Medien durchfolgt. Wie legitim ist das Ganze? Wie legal, auch diese Sache gesehen, wie schätzt ihr quasi die Motive dahinter rein? Und dann kann gerade EN gerne einmal starten.
Ich hoffe, ich klinge jetzt nicht zu anarchistisch, aber ich weiß nicht, ob ein Angriff in der Dimension jemals legitim sein kann. Klar, auf dem Level der Aggression, sage ich mal, auf dem man sich da auch mit dem Konfliktpotenzial befindet, ich glaube, das müssen andere Menschen entscheiden. Deswegen will ich das kurz halten, den Teil. Was mich überrascht hat, als es diesen Angriff gab, war, dass er so präzise war, so schlagkräftig. Ich weiß nicht, wie man das ausdrücken soll, aber da wurden ja wirklich 12 oder 13, wir haben ja jemanden, der mich korrigieren kann, hohe Tiere der Atomforschung im Iran getroffen und auch gezielt getötet. Und ich frage mich tatsächlich, wie das passieren konnte, ob es da einen Maulwurf gab und wo Israel auch die Zeit und Planungsenergie hatte, das alles während auch der Konflikt mit dem Gazastreifen, im Gazastreifen quasi sich hochgeschaukelt hat, so planbar war. Das ist für mich einfach eine Dimension, die ich schwer greifen kann. Genau, das wären so meine Gedanken.
Ja, ich muss sagen, ich war durchaus überrascht von dem Angriff. Also, dass Israel jetzt wirklich in dieser Dimension und auch in dieser Deutlichkeit den Iran angreift, quasi aus dem Nichts, war ja davor eigentlich wirklich dieser Angriff gegen den Iran, der kam ja wirklich sehr plötzlich, nachdem man im Gazastreifen natürlich schon sehr aktiv war gegen die Hamas und jetzt auch immer schlimmer dort vorgeht auf israelischer Seite, aber dazu werden wir später nochmal kommen. Aber dieser Angriff Israels auf den Iran hat mich durchaus überrascht, das auf jeden Fall. Und was die Legitimität oder Legalität dieses Angriffs angeht, habe ich eine ganz klare Meinung, und zwar, dass dieser Angriff völkerrechtswidrig ist und dass diese Aggression geht ausschließlich von Israel aus, das muss man auch ganz klar betonen, weil Israel als erstes den Iran angegriffen hat und nicht umgekehrt. Natürlich gibt es da den Vorwand, dass man das iranische Atomprogramm auslöschen will, beziehungsweise dem wirklich schaden will. Das kann man ein Stück weit noch nachvollziehen, beziehungsweise man kann es auf jeden Fall nachvollziehen aus der Hinsicht, dass Iran natürlich ein schreckliches Terrorregime ist. Das steht völlig außer Frage. Und Iran hat ja auch das offene Ziel, wirklich den Staat Israel in seiner jetzigen Existenz auszulöschen. Und da gibt es ja beispielsweise auch in Teheran eine Uhr, die ja immer anzeigt, wie lange Israel sozusagen noch übrig bleibt, also wie viele Tage Israel noch übrig bleiben, dass es existieren kann. Und diese Uhr zählt quasi Tage runter, bis Israel irgendwann nicht mehr existiert. Also es ist schon wirklich ziemlich schlimm, was da von iranischer Seite schon seit Jahren, seit Jahrzehnten an Israel-Hass existiert und wie dieser wirklich auch gelebt wird. Das muss man natürlich auch immer im Hinterkopf behalten, aber letztendlich war es dennoch ein israelischer Aggressionskrieg, eine israelische Aggression. Und da habe ich eine ganz klare Meinung, dass das eben sehr kritisch zu bewerten ist und man das nicht verharmlosen sollte, weil eben auch bei diesem israelischen Angriff wieder Zivilisten ums Leben gekommen sind im Iran. Es waren definitiv hunderte Zivilisten, die dort ums Leben gekommen sind. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt und das, man muss auch dazu sagen, dass es im Iran deutlich mehr Zivilisten waren, die gestorben sind, als in Israel, weil der Iran hat ja auch gegen Luftangriffe auf Israel geflogen. Israel waren es natürlich, jedes zivile Opfer ist natürlich ein extremer Verlust, aber in Israel waren es, glaube ich, um die 30 Zivilisten und in Iran jetzt um die 500. Und das liegt ja auch daran, dass Israel auch durch Bunker etc. deutlich besser geschützt ist, was man eben in Iran in dieser Form deutlich weniger hat. Das heißt, da sind die Zivilisten noch deutlich mehr zur Zielscheibe geworden. Und gerade in Anbetracht dessen finde ich definitiv, dass der Angriff Israels nicht gerechtfertigt war. Und es sind sich ja auch alle Völkerrechtler einig, dass es wirklich völkerrechtswidrig war, ebenso wie wie das Eingreifen der USA. Und deswegen bin ich ehrlich gesagt auch ziemlich erschrocken darüber, wie positiv der israelische Angriff dennoch in der deutschen Politik aufgepasst wird, wie sehr Merz das Ganze lobt, finde ich einfach nur schlimm, dass der wirklich sich da hinstellt und die Amerikaner dafür lobt und sagt, dass sie eine Drecksarbeit verrichten für Israel. Das ist ja wirklich, also bin ich unfassbar schockiert gewesen und von daher sehe ich das ganz klar kritisch und denke, dass dieser israelische Angriff nicht hätte sein müssen, zumindest nicht in dieser Dimension.
Ja, ich hoffe, mir bricht das Internet nicht weg. Ich habe eine bisschen andere Position dazu tatsächlich. Ich denke, also ich sehe es auch so, völkerrechtswidrig ist klar, da sind sich alle einig. Ich denke auch, dass zivile Opfer definitiv vermieden werden müssen und da kein Urteil gefällt werden darf. Also ich verurteile das auch. Aber wenn ein Land sich in mehrfach, also das Oberhaupt eines als Diktatur oder als eines solchen Regimes wie im Iran sagen würde, dass es mein Land vernichten wollte, wenn jemand sich in die Staatsdoktrin geschrieben hätte, Deutschland zu vernichten und gerade an einer Atombombe bauen würde und ich Informationen darüber hätte, dann würde ich vielleicht auch anders darüber denken. Und das geht ja auch der israelischen Zivilbevölkerung so. Die israelische Zivilbevölkerung verurteilt den Konflikt in Gaza. Die israelische Zivilbevölkerung ist nicht immer im Einvernehmen damit, was Netanyahu macht. Definitiv nicht. Seine Regierung wird ja auch stark kritisiert. Aber dieser Präventivschlag gegen den Iran, ich verstehe ihn. Und die israelische Bevölkerung steht dahinter. Denn wenn die Atombombe erstmal besteht und die Atombombe gebaut ist, dann hilft das beste Flugabwehrsystem nicht mehr. Dann Israel ist ein sehr dicht besiedeltes Land mit einer sehr, sehr kleinen Fläche und der Iran würde keine Sekunde zögern, so scheint Israel davon auszugehen, Atomwaffen gegen Israel einzusetzen. Und warum ist das so schnell gekommen und warum, ja, vielleicht für manche unerwartet? Ich habe zumindest teilweise damit gerechnet, weil es, wie bereits skizziert war, eine gute Gelegenheit war aus Sicht Israels, weil der Iran geschwächt war, weil die Proxys schwach sind, weil Russland den Iran ob des eigenen Krieges nicht unterstützen kann, Syrien nicht unterstützen konnte und das syrische Regime auch schon gefallen ist. Und der Mossad, was ja als, sage ich mal, zweiteffektivster Geheimdienst nach den US-Geheimdiensten gilt, hat dementsprechend das Ganze natürlich über anderthalb Jahre vorbereitet von israelischer Seite. Das heißt, da ist es auch kein Wunder, dass, sage ich mal, so viele Anführer, Militärs, Atomwissenschaftler und Oberhäupter der Revolutionsgarden, was ja de facto die machtausübende Gewalt im Iran ist, dass so viele so schnell getötet werden konnten. Und ich denke, dass es auf jeden Fall, also ein Krieg zu beginnen ist nie richtig und einen Konflikt zu führen, bei dem unschuldige Menschen ums Leben kommen, ist nie richtig. Ich kann aber die israelische Position zumindest in Teilen verstehen. Gerade in diesem Konflikt. Und was ja auch schon angesprochen wurde, er war verhältnismäßig präzise auf die Atomanlagen ausgerichtet und geführt. Natürlich zivile Opfer auf gar keinen Fall zu rechtfertigen und auf gar keinen Fall zu relativieren. Aber ich denke, dass man den Krieg trotzdem als Einzelnen betrachten sollte und nicht mit anderen Kriegen vergleichen. Und ich kann auf jeden Fall die Position der israelischen Zivilbevölkerung, die ja sonst nicht hinter Netanyahu steht, zwingt, in dem Punkt durchaus nachvollziehen.
JV, willst du erstmal reagieren?
Ja. Ja, da würde ich ganz kurz reagieren.
Klar, logisch.
Dass es da Meinungsverschiedenheiten gibt, ist natürlich vollkommen in Ordnung. Ich bin aber dennoch nach wie vor der Meinung, also ich sehe das deutlich anders als Thiem und bin der Meinung, dass eben Israel mit diesem Angriff nicht im Recht war. Natürlich ist es so, dass Iran, dass es eben gefährlich wird, wenn der Iran eine Atombombe bekommt, steht völlig außer Frage und das will ja auch niemand. Da ist ja wirklich, da sind sich ja wirklich alle Seiten einig, dass das eben nicht passieren kann, dass der Iran eine solche Bombe bekommt. Man muss aber die andere Seite natürlich auch sehen, dass auch Israel Atomwaffen besitzt. Es wird auch vergessen, Israel ist ja auch eine Atommacht und hat ebenso Atombomben. Jetzt unter diesem Regime von Netanyahu, was ja wirklich schlimmste Kriegsverbrechen in Gaza begeht und ja wirklich die Zivilbevölkerung einfach nur aushungert und wirklich als Waffe einsetzt und wirklich schlimme Dinge da tut. Wenn dieses Regime eine Atomwaffe hat, dann sehe ich das ehrlich gesagt auch nicht so unkritisch und finde auch, dass das durchaus etwas kritischer beäugt werden sollte. Natürlich, man muss immer sehen, dass Israel natürlich von allen Seiten bedroht wird und auch wenn die Terrororganisationen Hamas etc. jetzt im Zuge des Krieges deutlich geschwächt wurden, gibt es natürlich immer die Bedrohung aus dem Iran und die ist auch real und sehr gefährlich, natürlich. Bedroht auch Israel in seiner Existenz, aber dennoch ist es ja so, dass gerade Benjamin Netanyahu einen ähnlichen Terror verübt gegen Zivilisten, gegen die Zivilbevölkerung, vor allem in Gaza. Und das ist eben einfach nur, finde ich nicht viel weniger schlimm, ehrlich gesagt. Und da ist es, auch wenn man den Iran davon abbringen will, eine Atombombe zu bauen, hätte man meiner Meinung nach, man kann sich jetzt zwar streiten, man kann natürlich sagen, dass es jetzt sehr präzise Angriffe waren, das hat TM auch erwähnt. Es waren auch relativ präzise Angriffe, aber dennoch sind immer noch Zivilisten ums Leben gekommen und das darf man auch nicht vergessen. Und es war einfach meiner Meinung nach eine Aggression, womit Netanyahu quasi einfach nur davon abgelenkt hat, was in Gaza passiert, weil er dort ja auch immer mehr Kritik bekommt und auch immer mehr Menschen nicht mehr damit einverstanden sind, was er da tut, auch in der israelischen Zivilbevölkerung. Und mit diesem Angriff auf Iran, den hätte er sowieso meiner Meinung nach irgendwann durchgeführt. Der Zeitpunkt war jetzt nur überraschend. Meiner Meinung nach hätte er aber diesen Angriff sowieso irgendwann vollzogen und hat quasi jetzt einfach nur nach einem Vorwand gesucht, um das zu tun. Und deswegen, ja, sehe ich das sehr kritisch zu sagen, dass Israel da wirklich sinnvolle Motive hat, weil Netanyahu, finde ich, einfach ein Kalkül hat, was absolut menschenverachtend ist und schrecklich ist.
Thiem, du kannst gerne reagieren.
Ja, ich würde gern sofort reagieren. Wie gesagt, ich habe nicht gesagt, dass ich den Krieg richtig finde und ich habe auch nicht gesagt, dass ich den Krieg als gerechtfertigt empfinde. Ich habe nur gesagt, dass ich die Motivation bzw. die Sichtweise der Israelis durchaus verstehen kann. Denn Israel hat sich nicht in die Staatsdoktrin geschrieben, den Iran zu vernichten und die gesamte iranische Zivilbevölkerung. Israel spricht nicht davon, dass wenn jeder Muslim einen Eimer Wasser ausschütten würde, eine Flut entfesselt würde, die das gesamte jüdische Volk hinwegwäscht, beziehungsweise vice versa auf die Muslime ausgerichtet. Und Benjamin Netanyahu, wie gesagt, ich halte ihn auch für einen Menschen, also einen sehr verwerflichen Menschen und ich will gar nicht in Frage stellen, dass er viele schlimme Dinge unterstützt. Und ich will auch gar nicht in Frage stellen, dass dieser Krieg nicht zwingend das richtige Mittel ist. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass Benjamin Netanyahu in einer Rede danach durchaus direkt die iranische Zivilbevölkerung angesprochen hat und dazu aufgerufen hat, Widerstand gegen das Terrorregime im Iran zu leisten und durchaus, sage ich mal, nicht zwingend Krieg führt, um den Iran als solchen zu vernichten, sondern tatsächlich dieses iranische Regime loswerden will. Das behauptet er zumindest. Und ich will mich da jetzt auch gar nicht auf Boden begeben, auf dem ich nicht sicher stehen kann. Ich möchte aber nur anmerken, dass ich durchaus verstehen kann, dass israelische Zivilbevölkerung das unterstützt, beziehungsweise dass es in Israel Befürworter dessen gibt. Und ich finde nicht, dass man sagen kann, dass das jetzt unerwartet kommt oder nicht provoziert wäre von der jeweils anderen Seite. Also das ist, wie gesagt, ein Konflikt, der schon lange andauert und ein Konflikt, der eben auch darauf fußt, dass der Iran dauerhaft mit seinen Proxys Israel angeht. Dass das jetzt ein Ablenkungsmanöver ist für das, was im Gazastreifen vorgeht, ist ohne Frage. Natürlich, Netanyahu will sich wieder die Bevölkerungsmehrheit hinter sich sichern, definitiv. Aber wie du schon angesprochen hast, diese Aktion wäre so oder so irgendwann erfolgt von Seiten Israels, ob der Notwendigkeit, die offensichtlich in großen Teilen des Landes gesehen wird. Deswegen, ja, habe ich da einen Tick andere Perspektive drauf.
Weiß nicht, Jotvor, willst du nochmal reagieren? Sonst gehen wir erstmal an LB weiter.
Ja, ich würde vielleicht es wirklich jetzt kurz machen. Diesmal versuche ich es wirklich. Ich wollte aber ganz kurz, ja klar, es ist ja vollkommen in Ordnung, dass wir da unterschiedliche Perspektiven haben. Ich verstehe die Perspektive von TM auch ein Stück weit in dahingehend, dass eben diese Bedrohung aus dem Iran besteht und dass man sich dagegen in irgendeiner Form auf Seiten Israels verteidigen muss. Das verstehe ich schon. Aber meiner Meinung nach ist es einfach, man hätte schon mit dem Iran, ich will jetzt nicht so klingen, als wäre ich jetzt irgendwie, ja, natürlich die Realität irgendwie nicht sehen, aber man hätte schon, sage ich mal, mehr den Verhandlungsweg auch gehen können, auch auf Seiten der USA. Das hat man ja mit dem Iran eigentlich gar nicht gemacht im Voraus. Über das Atomprogramm beispielsweise hätte man auch auf Seiten der USA mit dem Iran durchaus verhandeln können und eventuell wäre ja dann etwas rausgekommen. Ich sage nicht, dass es zwangsläufig erfolgsversprechend ist, weil der Iran natürlich, es kann natürlich auch sein, dass sie überhaupt keine Bereitschaft haben zu verhandeln, aber man hat es ja nicht mal wirklich probiert und hat stattdessen jetzt einfach direkt diesen Angriff vollzogen. Und das finde ich halt extrem überzogen und auch in dieser Weise, in der Deutlichkeit, wie das jetzt gemacht wurde, einfach nicht gerechtfertigt, zumal Netanyahu ja einfach wirklich gezielt ein Kalkül dahinter verfolgt und eben durchaus dem Iran als Ganzes auch zusetzen will und nicht nur dem Atomprogramm. Davon bin ich auch sehr überzeugt.
Zumal man nicht vergessen darf, es gab ja auch schon mal ein Abkommen, ne? Und das wurde zwar unter Obama verhandelt, aber dann natürlich von Trump aufgekündigt. Aber gut. LB, du hast das Wort und dann geben wir das Wort an Herrn Schröder, der war die ganze Zeit schon und will unbedingt auch mal darstellen, was er dazu denkt. LB.
Also ich hatte nur so einen kleinen Zwischengedanken, der auch nochmal während der, ich nenne es jetzt Diskussion, zwischen TM und JV so aufgekommen ist. Ich finde es immer bei diesem Israel-Konflikt interessant, wie viele Aussagen es von beiden Seiten, nenne ich es jetzt mal, ich weiß, das war jetzt hier nicht, ne, aber beiden Seiten in Anführungszeichen einen ganz dicken gibt, wo man sich denkt, ja, das ist richtig und das stimmt so. Und der einzige Konsens ist am Ende von beiden Seiten, dass Merz dazu nichts zu sagen hat, weil das unpassend ist, was Friedrich Merz dazu sagt. Allgemein ist es unpassend, was Friedrich Merz sagt. Aber genau, das einfach nur so als Zwischending. Ich finde es einfach interessant, dass alles menschlich verständlich ist in diesem Konflikt. Und das ist ja auch so eine Quintessenz von jedem einzelnen Konflikt. Es ist irgendwo immer menschlich verständlich. Wie das jetzt völkerrechtlich ist, zu bewerten ist oder dergleichen, komplizierte Fragen, da bräuchten wir vielleicht einen Jurastudenten für.
Oder jemand, der als Volksrechter arbeitet. Herr Schröder, wie schätzen Sie das ein? Wie werten Sie diese Legitimität, Legalität oder die Gerechtfertigkeit dieses Angriffs? Sie müssen sich nur noch entmuten, Sie sind gemutet, sonst kann man Ihre schöne Stimme nicht hören.
Ja, das passiert auch immer in den Morgenkonferenzen beim Spiegel. Ich wollte sagen, das sind ja verschiedene Kategorien. Legalität, Legitimität oder, wie haben Sie es genannt, Rechtfertigung. Das eine ist ja wirklich einfach klar, dass, was Völkerrechtler sagen, da war keine Gefahr im Verzug. Insofern war das als Präventivangriff nicht gerechtfertigt, völkerrechtlich nicht gerechtfertigt. Was selbst israelische Geheimdienste und Militärs gesagt haben, nach diesem JCPOA, nachdem das damals verabschiedet wurde, der sogenannte Atomdeal, den vor allem ja Obama damals ausverhandelt hatte, mit aber den europäischen Partnern, auch in China. Das hat funktioniert. Da sind die Inspekteure ins Land gekommen. Die Iraner haben tatsächlich keine Urananreicherung zu hoher Anreicherung betrieben. Da war das im Griff. Und diese Gefahr zumindest für über Jahre gebannt. Es gab andere Sachen, die da nicht beherzigt wurden, nicht beachtet wurden oder nicht aufgenommen werden konnten in diesem Abkommen. Aber womöglich wäre ein Abkommen jetzt zwischen Trump und den Iranern wieder ziemlich ähnlich geworden. Also zu sagen, dass erstens da wirklich Gefahr im Verzug war und die Iraner im Begriff waren, auf die Israelis mit Atombomben zu beschießen, ist falsch. Und es hätte einen anderen Weg gegeben und ich glaube, das hätte auch noch ein paar Monate weitergehen können. Ich sehe, dass die Israelis da eine Möglichkeit gesehen haben aus den geschilderten Gründen und das deswegen gemacht haben. Ich bin vorsichtig dabei zu sagen, dass Netanyahu das auf jeden Fall gemacht hat, um abzulenken aus Gaza. Es liegt so ein bisschen auf der Hand, aber das war womöglich ein Teil von seiner Motivation. Aber Iran ist wirklich ein Lebensprojekt, ein politisches Lebensprojekt von ihm, also Israel gegen den Iran zu schützen. Insofern weiß ich nicht, wie viel das damit zu tun gehabt hat. Die Frage ist aber auch noch, was jetzt der Effekt ist von diesen Bombardierungen. Die verschiedenen Geheimdienste, auch in den USA, streiten sich ja darum, teilweise wird das öffentlich ausgetragen, wie effektiv diese Militärschläge waren und wie viel von dem Atomprogramm vielleicht vorher schon versteckt werden konnte durch die Iraner und ob die nicht jetzt heimlich, indem sie auch die Inspektoren aus dem Land verbannen, jetzt irgendwie zu einer Bombe durchbrechen können. Insofern habe ich da große Fragen beim Thema Legitimität oder auch Sinnhaftigkeit dieser Operation. Und das andere ist, auf den Punkt dann auch nochmal, möchte ich auch nochmal eingehen, ist, dass Netanyahu da das tut, um die Iraner sozusagen vom Joch ihres Unrechtsregimes zu befreien. Ich glaube, das interessiert Netanyahu überhaupt gar nicht. Wenn überhaupt, dann nur als Mittel, um Israel von dieser Gefahr zu entledigen, also der Regimewechsel. Ansonsten glaube ich, ist das ziemlich vorgeschoben, dass er dann auf einmal mit der iranischen Protestbewegung sich da gemein macht. Im Gegenteil, ich glaube, dass das die in Gefahr bringt, weil das Regime natürlich jetzt sie als Bündnisgenossen von den Israelis sieht und weil es jetzt, glaube ich, gerade in diesen Tagen, also im Nachgang zu dieser Operation, einen massiven Angriff nochmal gibt auf die Zivilgesellschaft da und da die Geheimdienste sehr aktiv sind. Also das war ein Bärendienst.
Ja, würde ich voll zustimmen. Also vielleicht ganz kurz, Hans, du kannst gleich. Ich habe nur zwei Gedanken noch als Ergänzung. Also dieser Punkt der Legitimität und Legalität, idealerweise die beiden Hand in Hand. Das Völkerrecht sollte ja auf legitimen Grundlagen basieren. So, und die Diskussion, die man leider aktuell in Deutschland mitbekommt, in vielerlei Hinsicht. Ich nehme mal als Beispiel Robin Alexander, der war am Wochenende in dem Apofika Presseclub zu Gast und hat da ganz wortwörtlich gesagt, ich habe es mal aufgeschrieben, dieser Angriff ist mehr als legitim, weil es eine Bedrohung gab, so hat er es gerechtfertigt und hat dann Vergleiche gezogen zum Angriff der NATO auf den Kosovo, hat dann so ein bisschen durcheinander geworfen, dass das Right to Protect war und das ein bisschen andere völkerrechtliche Grundlage ist. Aber ich glaube, wir sind alle darüber einig, dass es völkerrechtlich keine Grundlage gibt. Ich habe nur zwei Sachen, die vielleicht nochmal als Gedanken mitgeben möchte. Erstens, für mich hat die ganze Debatte auch eine gewisse Doppelmoral. Wir werfen Russland vor, aus sehr, sehr guten Gründen, dass sie einen Angriffskrieg gegen die Ukraine fahren und dabei scheinheilige Gründe erfinden. So, jetzt bei dem gleichen Fall, wo man auch einen Völkerrechtsverstoß hat, der vielleicht nicht so scheinheilig ist, weil der Iran halt eine gewisse Bedrohung darstellt, aber trotzdem gegen das Völkerrecht verstößt, akzeptieren wir das. Und das ist schon eine Gefahr, weil letztlich damit das Völkerrecht in seiner Bewirksamkeit immer mehr abnimmt. Und die Konsequenzen hat Hans vorhin schon ein bisschen angedeutet, sieht man dann, wenn irgendwie weltweit alle Kontrollmechanismen irgendwie wegfallen. Und der zweite Punkt, also natürlich war Iran überhaupt nicht so weit, diese Atombombe in irgendeiner Form bereit zu haben, auch wenn sie so bei 60-70% Anreichung des Urans waren, wenn man der Atomenergiebehörde Glauben schenken mag. Aber der Punkt ist ja letztlich, diese Atomwaffen sind ja eigentlich auch immer noch eine Passivwaffe. Und die Diskussion, die wir in Deutschland geführt haben, gerade mal vor 3-4 Wochen, ich habe mal rausgesucht, so 6-7 Quellen gibt es dazu, da haben wir in Deutschland darüber diskutiert, brauchen wir in Deutschland nicht auch eine Atombombe? Vom Hintergrund dessen, dass ja die Gefahr da war, dass uns quasi die USA als Macht, die nach Artikel 5 NATO uns schützen würde, wegfällt. Und dann schlüpfen wir unter den französischen Schirm und sind dadurch geschützt. Also ich will damit sagen, da waren Diskussionen in Deutschland, ob wir sowas nicht brauchen. Kann man genauso die Diskussion führen, braucht man das? Ist es dann hier gerechtfertigt, wenn es da nicht gerechtfertigt ist? Ich sehe da sehr viele Doppelmoral-Diskussionen, die man führt und die auch schwierig sind. Vor dem Hintergrund dessen, dass unter allen Diskussionen, egal wie man es dreht oder wendet, aus meiner Sicht immer das Völkerrecht leidet. Aber Hans, wie siehst du das abschließend zu dieser Frage?
Ich möchte zunächst auf einen wichtigen Begriffsunterschied hinweisen, der gerade in der deutschen Debatte, ich glaube, bewusst verschwiegen wird. Es wird immer vom iranischen Atomprogramm geredet und dass Iran sich nicht an seine Verpflichtungen hält und dass deswegen eben die Bomben, eigentlich der Bombenplan dahinter stehe. Man muss begrifflich trennen zwischen dem iranischen Atomprogramm, das bezeichnet die zivile Nutzung der Atomenergie. Dazu hat der Iran jedes Recht, wie jeder andere Nation auch. Sie haben das Recht, Atomkraft zivil zu nutzen, eben unter der Kontrolle auch der in Kooperation mit der IAEO. Das andere ist das iranische Atomwaffenprogramm. In der Tat gab es ein Atomwaffenprogramm des Iran. Das wurde aber 2003, 2004 eingestellt. Und alle Geheimdienste dieser Welt sagen, es gibt keine Anzeichen dafür, dass der Iran dieses Atomwaffenprogramm wieder aufgenommen hat. In dem ganzen Bedrohungsszenario, mit dem dann der israelische Angriff auf die Atomanlagen rechtfertigt wird, wird aber so getan, als arbeite Iran tatsächlich weiter an diesem Atomwaffenprogramm. Und das ist eine juristisch, journalistisch, politisch, ist das eine unglaubliche Vernachlässigung und Ignoranz gegenüber Realitäten. Das ist das eine. Das zweite ist, was steckt dahinter? Und das ist für mich viel wichtiger als jetzt die Frage, ist das völkerrechtlich legitim oder nicht? Was ist der Plan von Netanyahu? Der ist ja nicht alleine. Der führt eine rechtsradikale Regierung an, der gegenüber die AfD fast eine linksliberale Partei ist. Ja? Smotrich und Ben-Gvir, das sind Rechtsradikale reinsten Wassers, die zu Mordaktionen auflaufen und aufrufen. Und das gemeinsame Ziel dieser, ich nenne es jetzt mal Dreierbande, ist Groß-Israel. Und im Rahmen von Groß-Israel geht es darum, alles, was Groß-Israel im Wege steht, das ist vor allem die Vorstellung eigener palästinensischer Staatlichkeit, muss jetzt, soweit das geht, abgeräumt werden. Dem dient die Siedlungspolitik auf der Westbank und dem dienen diese permanenten, die komplette Zerstörung von Gaza. Da soll offenkundig nichts übrig bleiben, was sozusagen dienen könnte als Nukleus eines eigenen palästinensischen Staates. Und vor diesem Hintergrund geht es dann auch darum, den Iran möglichst zu enthaupten, in der Tat, um auch Bedrohung für den Staat Israel auszuschalten, soweit es das noch gibt. Zum Zweiten aber eben auch Iran als Unterstützung von palästinensischen, gemäßigten palästinensischen Organisationen. Also die rechtsradikale Regierung unter Netanyahu mit dem Ziel, ein Groß-Israel zu schaffen, in dem nicht erkennbar wäre, wie eine palästinensische Staatlichkeit aussehen würde, räumt jetzt in diesen Windows of Opportunities und mit der Unterstützung von Trump, der da ähnlich denkt, räumt jetzt alles ab, was abzuräumen ist. Dass das am Ende vielleicht mehr dafür sorgt, dass radikaler Widerstand auf der palästinensischen Seite wie auch im Iran wächst, das kann man gar nicht ausschließen. Und ich fürchte, das wird eher so sein. Man sagt dann manchmal Pyrrhus-Sieg oder wie auch immer. Oder wie die Hydra, der du einen Kopf abschlägst und sieben wachsen nach. Jetzt hat Netanyahu gesagt, am Ende des Krieges werde es keine Hamas mehr in Gaza geben. Ich fürchte, das, was er da macht mit seiner Brutalstpolitik in Gaza, das ist ein Programm zur Nachwuchsförderung der Hamas oder einer ähnlich gearteten Nachfolgeorganisation.
Herr Schröder, Sie wollen reagieren.
So, jetzt mache ich mein Mikrofon noch auf. Also ich sehe das relativ ähnlich, was Gaza angeht und die Nachwuchsförderung der Hamas absolut. Blinken, der damalige noch US-Außenminister, hat ja, ich glaube, bei seinem letzten öffentlichen Auftritt im Januar gesagt, dass die Israelis ungefähr so viele Hamas-Kämpfer getötet haben, wie jetzt aber auch nachgekommen sind schon. Weil das natürlich, wenn du überhaupt keine Perspektiven hast, wenn du siehst, wie rechts und links deine Familienmitglieder, darunter auch jede Menge Frauen und Kinder wegbombardiert werden, dann bleibt dir nicht viel mehr, als selber zur Waffe zu greifen. Also das ist absolut das falsche, der falsche Weg. Das ist entsetzlich. Viele nennen es Völkermord, was in Gaza passiert. Aber trotzdem noch mal ganz kurz was zu Iran und Atomprogramm und dieser mangelnden Distinktion, die Sie uns vorwerfen zwischen zivilem Atomprogramm und Waffen, Atomwaffenprogramm. Also die Anreicherung hat ja stattgefunden zu einem Grad, das fast waffenfähig war oder möglicherweise schon waffenfähig. Insofern, ich glaube, da kann man dann auch schon von einem Atomwaffenprogramm sprechen. Das ist fast schon Semantik. Und das andere war, worauf sich die Israelis ja immer wieder bezogen haben, war so ein Geheimdienstbericht, der hat dann der britische Economist auch irgendwie einen Einblick gehabt. Da gab es zumindest ein anberaumtes Treffen zwischen Atomwissenschaftlern und solchen Teilen der Reduktionsgarden, die für die ballistischen Raketen zuständig waren, wo es womöglich darum ging, diese beiden Techniken zusammenzubringen, also über die Atomwaffe auf eine große ballistische Rakete zu bringen. Das reicht aber nicht aus, um zu sagen, dieser Angriff war gerechtfertigt. Ja? Aber das wollte ich nochmal sagen zum Thema Atomwaffenprogramm. Gefahr, nicht unmittelbar in Verzug. Aber die Iraner waren da definitiv schon auf einem Pfad.
Tim.
Ich möchte nur die Gelegenheit nutzen und an der Stelle noch mal etwas hervorheben. Hans hat es sehr schön gesagt, es geht Netanyahu darum und seinen engen Vertrauten, ein Groß-Israel potenziell zu schaffen. Es sei aber angemerkt, dass das natürlich nicht für die Bevölkerung Israels zwingend gilt. Wie gesagt, es gibt ja auch große Proteste innerhalb Israels gegen die eigene Regierung. Und ich finde, das ist ganz wichtig, das immer wieder vorzuhalten und zu differenzieren, eben damit es nicht zu Antisemitismus kommt. Gerade weil das oft vermischt wird oder verwechselt wird. Und in der Hoffnung, dass die Demokratie in Israel als Demokratie als solche weiterhin bestehen bleibt, kann es gut und gerne sein und wird es hoffentlich geschehen, dass eines Tages Netanyahu nicht mehr dieses Land anführt. Und das wäre natürlich zu hoffen, um diesen Konflikt zu deeskalieren, definitiv. Auf der anderen Seite ist es auch immer schwierig, von Verhandlungslösungen zu sprechen, wenn, sage ich mal, die iranischen Oberhäupter, beziehungsweise die im Iran das Sagen haben, also Khamenei und, sage ich mal, andere Oberhäupter der Revolutionsgarden jetzt auch nicht dafür bekannt sind, irgendwie den friedlichste Deeskalation zu suchen. Deswegen vielleicht ist eine Verhandlungslösung auch einfacher gesagt als getan, aber es ist auf jeden Fall immer der sinnvollste Weg, eine solche anzustreben.
Ja, ich wollte noch mal ganz kurz darauf eingehen, was Hans gesagt hatte, weil ich das sehr interessant fand und mir das tatsächlich auch gar nicht so klar war, dass es diese Unterschiede in der Berichterstattung zwischen Atomprogramm und Atomwaffenprogramm existieren, weil ich tatsächlich auch davon ausgegangen bin, einfach weil es in der Berichterstattung meistens so dargestellt wird, auch in Deutschland, dass der Iran eben kurz davor sei, eine Atombombe zu bauen. Und das hat ja auch Trump behauptet. Der hat ja auch behauptet, dass irgendwie, ich weiß nicht, welche Größenordnung jetzt genau, aber ich glaube, mehrere Wochen oder Monate sei der Iran angeblich nur entfernt, eine Atombombe zu bauen. Und offensichtlich stimmt das ja in der Form nicht. Also offensichtlich ist es ja so, dem wurde ja auch, als Trump das gesagt hatte, wurde dem ja auch aus den USA selbst widersprochen. Ich weiß nicht mehr, wer das genau war. Geheimdienst, bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, ob das der Geheimdienst war. Ich glaube schon. Die hatten ja gesagt, dass der Iran tatsächlich noch mehrere Jahre davon entfernt sei, eine Atombombe zu bauen. Also von daher gibt es da scheinbar ganz schön viele, ziemlich viel Undurchsichtigkeit, um es mal so zu nennen, in der Kommunikation, wie es denn, und man kann sich wirklich nicht sicher sein, wie das tatsächlich ist beim Iran. Deswegen will ich da jetzt auch nicht zu viel sagen, aber wenn es denn tatsächlich so wäre, wie der US-amerikanische Geheimdienst das sagt, dass es wirklich, dass der Iran noch Jahre davon entfernt ist, diese Waffe zu besitzen, dann macht das meiner Meinung nach den Angriff Israels umso unverständlicher und umso ungerechtfertigter auch vor diesem Hintergrund, weil einfach man daran sieht, dass Netanyahu, wurde ja vorhin schon genau richtig gesagt, dass Netanyahu von einem großen Israel träumt und alles und jeden, was dem irgendwie im Weg stehen kann, am liebsten beseitigen will und dass das ganz klar sein Kalkül ist. Und in Anbetracht dieses Umstands, dass der Iran eben nicht kurz davor steht, eine Atomwaffe zu besitzen, ist der israelische Angriff umso unverständlicher und lässt Israel einfach ganz klar als Aggressor dastehen. Ich finde, das muss man auch einfach ganz klar sagen. Das kann man auch definitiv mit Russland vergleichen. Also Russland ist ja ganz klar der Aggressor in der Ukraine. Und Israel ist dasselbe im Nahen Osten, meiner Meinung nach. Natürlich muss man das ein bisschen differenzierter sehen, aber so wie Israel aktuell die Kriegsführung führt und wie es wirklich gezielt nur nach irgendwelchen Vorwänden sucht, um Zivilisten anzugreifen und massenhaft auszuhungern, da ist Israel meiner Meinung nach einfach ein Aggressor, man muss das so klar sagen.
Ganz kurz noch, bevor Hans kann, zu diesem Atomwaffenprogramm oder Atomprogramm, wenn man die Differenzierung schon machen möchte. Tatsächlich in der Öffentlichkeit ist es relativ schwierig, genaue Zahlen zu finden, ja auch deshalb, weil halt internationale Atomenergiebehörde ja nicht mehr im Land war und nicht mehr kontrollieren konnte. Man geht davon aus, dass sie ungefähr 408 Kilogramm Uran besitzen, also der Iran, und die Anreicherung so auf 60-65% vorangeschritten ist. 90% braucht man für mindestens 9 Atombomben, so hier in dem Artikel. Also will damit sagen, es ist halt für uns als Außenstehende schwer einzuschätzen. Du hast diese Quelle verwiesen, es war der tatsächlich der amerikanische Geheimdienst, der darauf verwiesen hat, dass sie noch Jahre brauchen würden. Es gibt natürlich Informationen des Mossads, die dem widersprechen. So wie es halt in der Öffentlichkeit dargestellt werden kann. Hans, vielleicht als letzter Punkt und dann.
Ja, wirklich nur ganz kurz dazu. Mir ist die Unterscheidung dieser Programme in der politischen Diskussion schon nicht so ganz unwichtig. Ich halte es auch nicht nur für Semantik. In der Bundespressekonferenz haben wir dreimal in der Woche die Vertreter der Bundesregierung sozusagen damit während und nach dem Angriff auf Iran damit konfrontiert. Und die Argumentation vor allem des Auswärtigen Amtes sozusagen in Übereinstimmung mit der israelischen Position ist eben, dass sie sagen, ja, Iran hat eine Anreicherung von 60%. Es gibt keine zivile Nutzung, für die man das braucht. Die Zentrifugen könnten es relativ schnell auf 90% weiter anreichen und dann anreichern, dann ist es waffenfähig. So, das ist alles wahr und das ist auch die große Schwäche der iranischen Regierung. Und das ist auch die Kritik der IAEU an der iranischen Regierung, dass sie nicht legitim nachweisen können, wofür sie denn eigentlich dieses hoch angereicherte Uran brauchen. So, damit haben wir ein relativ starkes Verdachtsmoment, dass Iran tatsächlich daran arbeitet, waffenfähiges, atombombenfähiges Uran anzureichern. Having said this, ein Verdacht eine Vermutung, ist eben dann doch noch etwas anderes als eine Gewissheit. Es sind Indizien, es sind keine Beweise. Und diesen Unterschied finde ich dann auch in der Legitimität von politischen und militärischen Handlungen relevant. Es ist so, und da hat sich Trump hat sich ja schlicht und einfach über die Berichte von mehr als einem Dutzend seiner eigenen Geheimdienste hinweggesetzt, die gesagt haben, es gibt keine Anzeichen dafür, wir haben keine Belege dafür, dass Iran sozusagen kurz davor steht, eine Atombombe bauen zu können. Das hat ihn nicht interessiert, wie so vieles ihn nicht interessiert, was dann nicht in sein Weltbild passt. Und er hat gesagt, ja, glaube ich nicht, ich glaube den anderen, dann passiert das. Diese Form von Politik aus dem Bauch heraus, ohne Checks and Balances, ohne die Prinzipien, die man braucht, von Beweis und Nachweis, das ist sozusagen das Feuerzeug am Pulverfass. Und das ist das, was mir Sorgen macht und weswegen ich dann wenigstens in der politisch-journalistischen Kommentierung versuche, sauber, so sauber wie es geht, darzustellen, was wissen wir und was wissen wir nicht. Und was von dem, was wir wissen, legitimiert solche im Grunde finalen Aktionen und was legitimiert das nicht. Mehr wollte ich nicht gesagt haben.
Ja, dazu passt ja, dass letzte Woche bekannt wurde, dass das Briefing, was Donald Trump bekommt, immer als Fox News quasi Sendung dargestellt wird, möglichst kurz, damit der liebe Präsident nicht überfordert ist. Passt vielleicht dazu. Letzter Aspekt, den ich ganz kurz euch noch ansprechen würde, bevor wir dann Richtung Gaza schauen, ist die Frage, wie geht das Ganze jetzt aus? Die Frage hatte ich Herrn Schröder schon indirekt am Anfang so ein bisschen gestellt. Die Frage ist davon Relevanz, weil wir haben das Eingreifen der Amerikaner gehabt. Wir haben diesen Angriff auf die Atomendlager gehabt mit diesen entsprechend schweren Waffen. Und danach auch richtig dargestellt, diese Pseudo-Reaktion des Irans und seitdem diese Waffenruhe. Und die Frage ist schon so ein bisschen, ja, was ist jetzt quasi der Weg daraus? Also gibt es da einen Weg daraus? Gibt es da Lösungsmöglichkeiten, wie sich das jetzt entwickelt? Oder, und das wäre jetzt meine These, die ich gerne zur Diskussion stellen würde, meine These ist letztlich, dass das Ganze dazu führen wird, dass wir in, ja, sagen wir mal, 2-3 Wochen da wieder Angriffe sehen werden des Irans auf den, von Israel auf den Iran. Mit der Argumentation, naja, es wurden ja eben nicht alles zerstört, auch wenn die USA das gerade noch behauptet, dass alles zerstört worden ist. Es sind immer noch Sachen da. Und meine Behauptung wäre quasi so ein bisschen, ja, das führt jetzt dazu, dass wir da so eine gefühlte Never-Ending-Story haben, wo sich dieser Konflikt immer wieder neu aufbewegt, weil ja die vermeintliche Ursache nicht weg ist. Und meine Frage wäre, also, ja, wie schätzt ihr das quasi ein, wie bewertet ihr das? Würdet ihr sagen, dass das eine These ist, der man folgen kann? Oder wie seht ihr überhaupt dieses Eingreifen der USA begründet als letzter Aspekt, bevor wir Richtung Gaza gucken? TM, leg los.
Ich glaube, also, ach so, sorry.
Sie können auch zuerst.
Sie können auch anfangen, Herr Schröder, immer. Sie haben immer die Möglichkeit zu beginnen. Klar, gerne.
Ich will niemanden über den Mund fallen, aber ich glaube, dass das die wahrscheinlichste Ausgang der Sache jetzt erstmal ist oder Fortgang der Sache, dass die Israelis weiter da attackieren, wenn sie irgendwelche Erkenntnisse haben darüber, dass, weiß ich nicht, wieder dass wieder Uran angereichert wird oder dass irgendwelche Sachen in Stellung gebracht werden oder dass das Programm in irgendeiner Form wieder aufgenommen wird, gerade in dem Moment, wo die Inspektoren nicht mehr im Land sind, was die Iraner jetzt ablehnen. Und die Israelis werden wahrscheinlich auch die Erlaubnis von den Amerikanern bekommen dafür. Die Frage ist, wie viel Druck alleine durch diese Druckkulisse entsteht, dass die Iraner sich da wieder an den Verhandlungstisch setzen. Die sind wirklich in einem Dilemma. Auf der einen Seite können sie nicht wirklich unter Druck verhandeln, weil sie dann schwach aussehen. Auf der anderen Seite, wenn sie es nicht tun, müssen sie damit rechnen, dass sie weiter bombardiert werden. Vielleicht nicht ganz so stark, wie das jetzt der Fall gewesen ist, aber jedenfalls punktuell. Also das halte ich schon für irgendwie den wahrscheinlichsten Fortgang. Die Israelis machen das ja im Übrigen auch in Syrien mal, aber im Libanon fast schon regelmäßig, dass sie auch nach dem Unterzeichnen von dem Waffenstillstand im vergangenen Oktober, nach dem Krieg zwischen der Hezbollah dort, dann immer wieder weiter bombardieren. Immer dann, wenn sie sagen, wir haben irgendwie Wind bekommen von irgendwelchen Waffenlagerstellen, Städten oder irgendwelche Kommandeure sehen, dann bombardieren sie weiter da. Und ich könnte mir vorstellen, dass das in ähnlicher Form auch in Irak passieren kann. Und natürlich ist das nicht legal.
Tja.
Ja, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass dieser Konflikt in dieser Art und Weise relativ schnell zum Erliegen kommt. Der Grund dafür ist eigentlich recht simpel. Netanjahu muss das, was er tut, trotzdem vor der israelischen Bevölkerung irgendwie rechtfertigen können. Und bisher kann er das ja durchaus gut. Wie gesagt, mit der Verhinderung der Fertigstellung einer Atombombe von Seiten des Iran. Der Iran tut ja nicht gerade viel dafür, das zu verneinen. Wie gesagt, er lässt ja niemanden ins Land. Niemand, der das kontrollieren könnte, hat sich von den Abkommen losgesagt. Also Netanjahu hatte schon genug Grundlage, die er der Bevölkerung bieten kann, diesen Konflikt zu führen. Und die israelische Bevölkerung hat ihn natürlich auch unterstützt, richtig, also verständlicherweise. 10 Millionen Einwohner in Israel sehen sich 80 Millionen Leuten im Iran gegenüber. Und das Regime dort hat sich in die Doktrin geschrieben, Israel zu vernichten. Also er kann das noch verkaufen. Aber kann er es auch verkaufen, wenn dieser Konflikt immer länger andauert, wenn immer wieder iranische, in Anführungsstrichen, Vergeltungsangriffe geflogen werden? Die israelische Flugabwehr kommt auch irgendwann an ihre Grenzen. Klar, die haben die besten Flugabwehrsysteme mit David Sling und Arrow 2 und Arrow 3 und so weiter und so fort und dem Iron Dome. Aber natürlich gibt es auch immer wieder zivile Verluste in Israel und natürlich wollen die Israelis, das kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen, nicht, dass dieser Konflikt dauerhaft andauert und sie immer wieder in Luftschutzbunker müssen. Denn dann würden sie sehen, okay, das bringt ja augenscheinlich nichts, was wir da angefangen haben oder was Netanjahu da in unserem Namen angefangen hat. Deswegen, und es ist auch fraglich, wie lange die Unterstützung der USA andauert. Natürlich hat Trump jetzt erstmal für ein Eingreifen im Iran gesorgt. Bodentruppen werden da niemals anlanden, also wie auch. Aber wir kennen ja Trump als sehr wankelmütigen Charakter, als, sage ich mal, Dealmaker in Anführungsstrichen, der sich ja auch gerne als Friedenspersönlichkeit inszeniert. Deswegen könnte ich mir auch durchaus vorstellen, ob dessen, dass er sich zwar erstmal von den israelischen Diplomaten bezürzen hat lassen, dass er jetzt aber doch seine eigene Linie fährt und versucht, eine Lösung zu erzwingen, die irgendwie in seinem Sinne steht, um sich dann wieder inszenieren und präsentieren zu können, wie er es doch so gerne tut. Und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass dieser Konflikt vielleicht nicht dauerhaft andauert, auch weil Israel es sich schlichtweg nicht leisten kann. Israel ist ja weiterhin im Gazastreifen aktiv. Israel hält die iranischen Proxys, also die Proxys der Revolutionsgarden mit den Houthis, mit den Hamas, mit den Hisbollah, im Auge und hält sie hernieder, indem immer wieder militärisch eingegriffen wird. Und dann noch einen offenen Krieg mit dem Iran zu führen, das könnte durchaus zu viel sein für diesen Staat. Und es ist auch fraglich, inwiefern die umliegenden Staaten das langfristig tragen werden. Klar, sie haben sich jetzt weitgehend rausgehalten und es ist sicherlich zum Beispiel im Interesse eines sunnitischen und Saudi-Arabiens, dass der Iran geschwächt wird in seiner Position. Aber einen offenen Krieg würde man da auch nicht zwingend unterstützen, gerade wenn teilweise Raketen übers eigene Territorium fliegen in Jordanien, Syrien, im Irak, in Saudi-Arabien. Deswegen glaube ich, dass da der Einfluss von außen doch gegeben sein wird. Und ich hoffe einfach, dass es zeitnah dazu kommt, dass eine Verhandlungslösung gefunden wird. Ob Trump oder wie Trump da eine Rolle spielen wird, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich kann mir auch vorstellen, dass er einfach von jetzt auf gleich sich gar nicht mehr einmischt und komplett rauszieht. Wir haben schon alles erlebt. Also ich kann die Situation aktuell nicht einschätzen. Ich denke aber nicht, dass es sonderlich lang andauern wird. Einfach weil Israels Flugabwehr gar nicht die Kapazitäten hat und Netanjahu nicht ausreichend Grundlage hat. Also Basis und Unterstützung in der Bevölkerung.
Ich bin bei der Einschätzung des Ganzen tatsächlich eher bei Herrn Schröder und auch bei der These und wird der These durchaus zustimmen, dass eben das Ganze noch nicht gegessen ist mit dem Waffenstillstand, der jetzt vor ein paar Wochen oder vor ein, zwei Wochen war, sondern dass es durchaus noch zu weiteren Angriffen in der Zukunft kommen könnte und dass sich dieser Konflikt durchaus auch noch hinausziehen könnte, aus dem einfachen Grund, dass ich einfach der Meinung bin, dass die Arbeit aus Sicht Israels und der USA, die Arbeit eben noch nicht gemacht ist, die sie machen wollten in diesem Konflikt. Also dass eben die USA, man hat es ja auch gesehen, haben zwar den beispielsweise Fordo und auch Natanz sehr stark zugesetzt. Also da wurden schon wirklich, waren schon relativ große Schäden erkennbar an den beiden Anlagen. Das hat man ja auch auf Satellitenbildern etc. gesehen, dass da durchaus diesen Anlagen schwer zugesetzt wurde. Und auch nicht geringfügig, also es war durchaus großer Schaden, der da entstanden ist. Aber das Atomprogramm des Iran oder Atomwaffenprogramm, je nachdem, konnte ja durch diesen US-Angriff eben doch nicht gestoppt werden und konnte eben nur hinausgezögert werden, wenn überhaupt. Von daher ist es einfach so, dass meiner Meinung nach die Ziele, oder auch das Kalkül, was ja Netanyahu vor allem, aber auch Trump dann mit seinem Eingreifen in diesem Konflikt erreichen wollte, dass das eben noch nicht erreicht ist und dass man da eben noch nach wie vor, sage ich mal, noch Arbeit zu tun hat, um dem Iran noch weiter zuzusetzen. Und im Zuge dessen sehe ich es durchaus, dass eben Israel irgendwann in der näheren Zukunft doch nochmal sagen könnte, ja, da gibt es noch Kapazitäten im Iran, die wir unbedingt zerstören müssen. Da gibt es noch gefährliche militärische Kapazitäten etc., die wir zerstören müssen, um eben unserem Ziel näher zu kommen. Und von daher sehe ich es durchaus, dass es auch noch Angriffe geben wird in der Zukunft und finde, dass das keineswegs ausgeschlossen ist. Und abgesehen davon, man wünscht sich natürlich von Trump, dass er da der Friedensstifter ist, weil es natürlich für alle Seiten einfach nur positiv wäre. Man muss aber sagen, leider realistisch ist es leider nicht, weil man sieht ja, dass eben Trumps Friedenspolitik, die er sich so groß auf die Fahne schreibt, jetzt schon krachend gescheitert ist. Man hat es in der Ukraine gesehen, wo es immer noch kein Deal gibt, seit Monaten und wo Trump auch angekündigt hatte, dass es einige Tage dauern wird. Also wenn Trump sagt, dass er der Friedenspräsident ist, dann ist das meiner Meinung nach mit größter Vorsicht zu genießen. Und zwischen seinem Anspruch und der Realität liegen Welten dazwischen. Von daher denke ich, es wäre natürlich auf jeden Fall wünschenswert, dass es dort zu einem Frieden in der Region kommt, auch durch Unterstützung Trumps, wäre auf jeden Fall wichtig. Aber es wird meiner Meinung nach, zumindest denke ich das, eher nicht passieren und ist eher unrealistisch. Was aber definitiv passieren wird, sind weitere Angriffe Israels. Das, finde ich, steht relativ außer Frage. Von daher fand ich die These durchaus sinnvoll und auch sehr treffend.
Ich würde vielleicht gerne noch eine Perspektive ins Licht holen, und das ist die iranische Zivilbevölkerung. Denn es gab ja immer wieder Unruhen im Iran, gerade in den letzten Jahren, die jetzt natürlich keine große Rolle gespielt haben. Die Entmachtung bzw. das aus dem Weg räumen hochrangiger iranischer, Oberhäupter und wichtiger Positionen im Staat und vielleicht auch die Einschüchterung Khameneis durch Israel könnten allerdings dafür sorgen, dass sich ein Teil der iranischen Zivilbevölkerung, die auch nicht gerade zufrieden mit dem eigenen Regime ist, das muss man definitiv festhalten, durchaus dafür einsetzt, Frieden zu schaffen, beziehungsweise gegen das iranische Regime aufbegehrt. Natürlich kann es auch dazu führen, dass die iranische Zivilbevölkerung das Regime stärker unterstützt, ob der Bedrohung durch Israel, Bedrohung in Anführungsstrichen. Ich denke aber, dass es zumindest ein Faktor ist, den man berücksichtigen muss bei künftigen Entwicklungen, weil man natürlich gar nicht beurteilen kann, inwiefern vielleicht auch, wenn es zu einer friedlichen Beilegung kommen sollte, weil Israel diesen Konflikt nicht länger tragen kann, weil Israel einfach gar nicht so viel militärische Mittel hat, wie wir es gerne vermuten oder ihnen zumuten. Es sind immer noch nur 10 Millionen Einwohner. Und wenn die USA sich aus diesem Krieg zurückziehen, ist er nicht zwingend tragbar. Dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass der Iran dennoch als Regime relativ destabilisiert ist. Und dann wäre interessant zu beobachten, wie sich die Lage dort weiterentwickelt. Auch wenn jetzt aktuell es nicht danach aussieht, als gäbe es massive Proteste im Iran.
Ja, ich würde dazu noch mal ganz kurz, ganz kurz ergänzen zu diesen die militärischen Kapazitäten des Irans und Israels. Also ich denke, da ist es durchaus so, dass Israel schon recht hohe militärische Kapazitäten immer noch besitzt, weil es eben natürlich, es hat nur 10 Millionen Einwohner, ist absolut richtig, aber es hat trotzdem nichtsdestotrotz eines der stärksten Militärs der Welt. Und das ist wirklich einfach nur atemberaubend, was Israel in Anbetracht seiner Größe, wie stark dieser Staat dennoch militärisch ist. Und ich denke auch, dass Israel deutlich dem Iran überlegen ist, was die militärischen Kapazitäten etc. angeht. Der Iran ist zwar ein brutales Terrorregime, hat aber Zumindest denke ich das von den militärischen Kapazitäten her. Ja, sitzt Israel da doch am längeren Hebel und kann da auf jeden Fall auch mehr ausrichten, sage ich mal. Das hat man ja auch daran gesehen, dass Israel ja beispielsweise, was von irgendwem jetzt vorhin schon angesprochen wurde, letztes Jahr im Oktober ja auch den Libanon, dass dort ja auch Angriffe von Israel verübt wurden, parallel zu dem Eingreifen in Gaza, wo Israel ja immer noch mit Bodentruppen sehr aktiv war. Und da hat man ja gesehen, dass Israel sich eben auf zwei Kriege gleichzeitig fokussieren konnte und immer noch die militärischen Kapazitäten hatte und diese eben nicht ausgeschöpft wurden. Und von daher denke ich mal, ist Israel da immer noch, auch wenn es eventuell schon leicht geschwächt wurde, relativ stark aufgestellt im Vergleich zu dem Iran beispielsweise oder auch zu Hamas und zu Hezbollah.
Aber nicht die Flugabwehrkapazitäten beziehungsweise die Luftabwehr. Also irgendwann, diese Munition ist halt extrem teuer und es rentiert sich nicht. Und gerade, also am Ende brauchst du trotzdem die Unterstützung der Zivilbevölkerung und die könnte verloren gehen, umso länger dieser Konflikt andauert.
Ja, das interessiert ja Netanyahu leider nicht wirklich. Also man sieht ja auch in Gaza, da gibt es ja auch immer stärkere Proteste und die gab es ja auch schon lange. Das ist ja jetzt nicht das erste Mal. Da gibt es schon fast seit Beginn des Krieges eigentlich Proteste gegen Netanyahu und gegen seine Regierung. Man sieht nun einfach leider, dass Netanyahu sehr autokratisch denkt und auch versucht, wirklich so zu regieren und wirklich um jeden Preis an der Macht zu bleiben, weil es ihm einfach ein Lebenswerk ist, die Hamas zu zerstören und auch den Iran, vielleicht den Iran nicht ganz zu zerstören, aber zumindest in dieses Ziel vor Augen zu haben. Deswegen denke ich, dass auch, das ist natürlich ein berechtigter Einwand, Tim, dass eben die Bevölkerung da auch noch eine Rolle spielt und dass man die irgendwie davon überzeugen muss. Ich denke aber, dass es Netanyahu dann im Endeffekt trotzdem wirklich relativ egal sein wird, wie die Bevölkerung dazu steht und dass ihm einfach sein Kalkül gegenüber dem Iran und der Hamas so wichtig ist, dass er das um jeden Preis umsetzen will.
Okay, gut. Jetzt haben wir, glaube ich, den Punkt sehr ausführlich dargestellt. Danke euch beiden. Vielleicht ganz kurz der Punkt Richtung von TM Richtung Iran. Also so unterstützenswert es ja wäre und so wünschenswert es wäre, wenn es da irgendwie eine Bewegung Richtung Liberalisierung gibt. Die gab es ja auch schon tatsächlich in den letzten Jahren. Da gibt es ja richtig Bereiche in Teheran, die mittlerweile sogar relativ europäisiert sind und wo die Diskussion um wie Tragen das Kopftuch schon lange nicht mehr geführt wird. Trotzdem glaube ich nicht, dass es da irgendwelche Regime-Change-Möglichkeiten gibt. Dafür sind die Revolutionsgarden zu stark im Amt. Da gab es auch gute Artikel in letzter Zeit mit guten Interviews aus der Region. Und tatsächlich, ich glaube, der zentrale Faktor, klar, einerseits, wie lange kann Israel diesen Krieg so durchführen, ist, glaube ich, ein Punkt, der nicht falsch ist. Ich glaube, der X-Faktor ist tatsächlich, wie von Jörg Vorrichi angesprochen wurden, Donald Trump. Also klar kann man erwarten, dass er sich da eher zurückzieht, denn eigentlich ist die Magerbewegung ja nicht dafür, groß international in Konflikte zu gehen und schon gar nicht so in dieser Art und Weise. Auf der anderen Seite hat man, glaube ich, bei dem Konflikt auch gesehen, wie gerne er halt im Rampenlicht steht und wie gerne er zu einerseits Frieden haben möchte und gerne auch einen Friedensnobelpreis, aber gleichzeitig auch irgendwie diese Lust verspürt darauf, zu zeigen, dass er ja, wie mächtig er sein kann, inklusive dessen, dass er dem Iran 14 Tage Zeit gibt, da eine Lösung zu finden und dann am nächsten Tag danach gleich angreift. Gut, also ich glaube, das ist der X-Faktor tatsächlich. Wie verhält sich Donald Trump? Welche Rolle übernimmt er? Und ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn man ihn klar macht, und das, damit meine ich nicht vielleicht die CNN oder welche Presse auch immer als Fake News bezeichnet, sondern wenn halt global ihm immer klarer wird, dass diese Angriffe nicht funktioniert haben oder nicht das gebracht haben, was man erwartet hat, was, Klammer auf, auch wenig überraschend ist, weil der Iran konnte sich auch darauf vorbereiten. Ich glaube, dann wird es schon nochmal interessant, weil dann ist das Argument, was er aktuell fährt, nämlich die Atomanlagen des Irans sind komplett zerstört. Wenn das als falsch sich herausweicht und er es als falsch auch anerkennt, das sind ja nochmal zwei Stufen bei Donald Trump, dann wird es, glaube ich, interessant. Und deshalb ist, glaube ich, eher der X-Faktor. Und deshalb ist, glaube ich, dann doch der Punkt relativ naheliegend, dass es irgendwie so eine dauerhafte, wechselnde Beziehung sein wird und die Frage der Spannung, die wird irgendwie beibehalten werden. Leider muss man sagen, weil es auch für die Region destabilisierend ist insgesamt. Gut, ich würde vorschlagen, wir gehen den Weg jetzt mal zu dem eigentlich Hauptteil des Konflikts, denn tatsächlich, wenn man sich überlegt, wie das alles angefangen hat, dann hat es eine ganz lange Historie, über 100 Jahre richtig, aber die Aktualität hat ja mal angefangen mit dem Überfall der Hamas auf Israel und die Konsequenzen daraus. Und damit sind wir letztlich bei der Aktualität angekommen, Israel und Gaza. Denn ich glaube, an allen uns ist nicht vorbeigekommen, was in den letzten Monaten da im Gazastreifen passiert ist und welche Konsequenzen das führt. Und vielleicht würde ich am Anfang das Wort nochmal an Herrn Schröder geben. Vielleicht, Herr Schröder, sind Sie so nett und geben uns mal einen kurzen Überblick. Was hat sich da in den letzten Monaten im Gazastreifen getan? Welche Strategie ist Israel hat Israel gefahren und wie würden Sie, anfangs haben Sie es ja schon ganz kurz gemacht, die humanitäre Situation im Gazastreifen aktuell einschätzen?
Ja, am Anfang war das ein Krieg, den Israel nicht führen wollte. Man hat halt zwar sich militärisch zurückgezogen, die Siedlung da abgebaut 2005 und dann nach der Machtübernahme der Hamas 2007 hat man aber eine komplette Belagerung Gazas, wie soll ich sagen, veranstaltet bis eben zum 7. Oktober. Und das war letztlich, kam das einer Besatzung weiter gleich. Und dann hat man sich eben sehr auf technische Mittel verlassen, diesen Grenzzaun, den man auch in den Boden getrieben hat. Und damit hat man versucht zu verhindern, dass die Tunnel bauen können und so weiter. Und dann gab es periodisch, alle paar Monate, alle paar Jahre, gab es so kleinere kriegerische Auseinandersetzungen, kleiner jetzt im Vergleich zu dem, was seit dem 7. Oktober los ist. Dann eigentlich hatte man Geheimdienstinformationen auch, hätte das sehr genau absehen können, was da passieren könnte, was dann am 7. Oktober passiert ist. Aber das lag in vieler Hinsicht an israelischer Arroganz, dass man das dann zugelassen hat. Und was danach passiert ist, ist ein Stück weit militärisch zu rechtfertigen, aber ist in allererster Linie Vergeltung. Also man hat ja, das ist ein Krieg, der den Palästinensern, über 2 Millionen Menschen in Gaza, die Lebensgrundlagen nimmt. Was jetzt landwirtschaftliche Flächen angeht, was die Gesundheitsversorgung angeht, was die Wasserversorgung angeht, also wirklich alle Grundlagen dafür, dort zu leben. Ich glaube, 70% der Bevölkerung oder noch mehr sind jetzt auf etwa 20% der Fläche zusammengedrängt. Gaza ist zu 80-90% zerstört. Es finden täglich Bombardierungen mit Dutzenden zivilen Toten statt. Es gibt überhaupt keine Abwägung mehr offenbar bei der israelischen Armee und der Luftwaffe, wie viele Zivilisten man tötet, wenn man irgendwie einen Hamasnik ausschalten kann. Also das sind Kriegsverbrechen am laufenden Bande. Das ist ein verbrecherischer Krieg und es ist ein Krieg, der stattfindet, während dominierende Elemente in der israelischen Regierung, auch aus Netanjahus Likud, sagen, wir wollen dort wieder jüdische Siedlungen errichten. Das ist also erklärte Regierungspolitik. Und gleichzeitig versucht man, sagt man und erklärt man auch, dass man den sogenannten Trump-Plan umsetzen will, der ja wahrscheinlich nicht sonderlich durchdacht gesagt hat, er möchte irgendwie aus Gaza eine neue Nahost-Riviera machen. Und das hat Netanjahu sich jetzt eben auf die Fahnen geschrieben. Ja, es gab im Januar, Februar eine Waffenruhe und einen Austausch von so viel Geiseln für palästinensische Gefangene. Und eigentlich sollte es eine zweite Phase auch dieser Waffenruhe geben, wo dann verhandelt werden sollte über eigentlich ein Kriegsende, einen kompletten Abzug der israelischen Truppen aus Gaza und irgendwie eine Übergangslösung. Die Israelis haben dann am 18. März, glaube ich, wirklich brutal wieder zugeschlagen, haben, ich glaube, in einer Nacht über 400 Menschen getötet. Und seitdem führen sie den Krieg in der Form, wie eben gerade schon beschrieben. Und das führt jetzt international endlich auch zu Kritik, die aber überhaupt nicht ausreicht, weil die Israelis eigentlich nur auf wirklich ernst gemeinte Drohungen reagieren, wenn man wirklich sagen würde, dass man ihnen da Hilfen kürzt oder dass man Verträge streicht. Dazu sind leider auch die europäischen Partner nicht bereit. Vor allem Deutschland tut sich da hervor als unverbrüchlicher israelischer Partner, was wirklich fatal ist in Anbetracht der Lage. Also das ist im Prinzip der Status quo jetzt mit Gaza. Das geht jetzt in diesen Tagen so weiter. Gleichzeitig hat der israelische Armeechef, ich glaube, vor 2 Tagen erklärt, so, jetzt sind wir so weit gekommen in Gaza, dass wir eigentlich nicht weitermachen können, ohne die Geiseln zu gefährden. Ich halte das für eine relativ willkürliche, wie soll ich sagen, Punktsetzung, womöglich auch in Absprache mit Netanjahu, um da so einen Ausweg zu schaffen oder um irgendwas auch in Richtung Trump zu signalisieren. Netanjahu reist jetzt am Montag nach Washington, oder am Montag soll es ein Treffen mit Trump geben im Weißen Haus. Jetzt wird gemutmaßt, was da verlautbart werden soll, ob womöglich da irgendwie eine Lösung auf den Tisch kommt. Gerade in diesen Tagen ist im Gespräch eine neue Waffenruhe, die dann aus 2 Phasen bestehen soll, wo dann gleich zu Anfang der Waffenruhe so und so viel israelische Geiseln wieder gegen palästinensische Gefangene ausgetauscht werden sollen. Und wo die Israelis sich zumindest zum Teil zurückziehen. Und das Ganze soll dann in eine Lösung münden, wo dann arabische Staaten nach Gaza reingehen und Wiederaufbau betreiben und irgendwie auch die Verwaltung und die Sicherung des Gebiets übernehmen. Aber wenn das eben so eine stufenweise Lösung ist, dann schafft das vor allem für die Israelis wieder irgendwie eine Möglichkeit in der Zwischenzeit, das zu torpedieren und den Krieg wieder zu beginnen. Und die Hamas pocht eben darauf, dass wirklich auch dann das Ende, also dass der Pfad zu diesem Kriegsende festgeschrieben ist und dass die Garantien dafür bekommen. Wie viel auf amerikanische Garantien zu geben ist, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Aber da befinden wir uns jetzt gerade im Konflikt.
Das heißt also insgesamt, wenn ich die richtig verstehe, und das ist ja, glaube ich, auch die Meinung unserer Gruppe, nehme ich gleich an, Sie bewerten dieses Vorgehen Israels im Gazastreifen als sehr kritisch und nicht gedeckt durch das Selbstverteidigungsrecht.
Nein, schon lange nicht mehr, absolut nicht. Ich glaube, dass sie dann direkt nach dem 7. Oktober reingegangen sind, ja, aber sie sind einfach wirklich auch, es gab von Anfang an einen Widerspruch. Die Kriegsziele waren, die wesentlichen zwei Kriegsziele waren, die Hamas zu zerstören, die Geiseln zurückzuholen. Das war nie möglich zusammen, weil nun, die sind halt eben in den Händen der Hamas in irgendwelchen tiefen Tunneln oder in anderen Verstecken auch und viele Geiseln sind auch durch israelische Bombardierung oder Schüsse auch zu Tode gekommen. Also das ist einfach widerlegt, dass das beide zusammen geht, es ist widerlegt, was die Israelis, die rechten israelischen Regierungspolitiker und auch Netanyahu seit Anfang an und immer weiter behaupten, dass man durch militärischen Druck die Geiseln zurückholt. Das ist nicht so. Das geht nur durch Austausche. Und es gab eben zweimal Waffenstillstand, einmal Ende November 23 und dann Januar, Februar 25. Und da ist das Gros der Geiseln freigekommen, die freigekommen sind. Und das ist der einzige Weg. Und was das Verhalten oder das Vorgehen Israels besonders falsch und ja verbrecherisch macht, ist, dass sie nie einen Plan vorgelegt haben, wo sie denn genau hinwollen mit diesem Krieg. Das dient natürlich auch einem politischen Ziel, weil wenn man diesen Krieg am Kochen lässt, dann wird die eigene Bevölkerung sozusagen auf Trab gehalten und dann muss man sich nicht rechtfertigen dafür, was am 7. Oktober passiert ist, weil man immer wieder sagen kann, wir sind ja noch mitten im Konflikt. Also das ist ein politisches Kalkül und Netanyahu ist da auch getrieben oder wesentlich getrieben durch seine rechtsextremen Koalitionspartner. Der Kollege hat es ja schon angesprochen, Smotrich und Ben-Gvir, die ja ganz offen sagen, dass sie da wieder Siedlung errichten wollen, die ultimativ sagen, wir gehen aus der Regierung raus, wir lassen die Koalition platzen, wenn dieser Krieg beendet wird.
Ich würde die Frage gerne nochmal in die Runde geben. Dankeschön dafür erstmal. Wie quasi ihr dieses Vorgehen bewertet? Ich glaube, wir sind alle in der gleichen Richtung. Aber ich würde gerne nochmal die Gründe dafür interessieren. Und ich würde vielleicht das Wort zuerst nochmal an Hans geben und dann gerne an den Rest. Also wie schätzt ihr quasi dieses Vorgehen ein? Welche Gründe seht ihr dafür, neben dem, was Herr Schröder gerade schon gesagt hat?
Im Grunde hat Tore Schröder alles gesagt, was dazu zu sagen ist. Man konnte das israelische, auch militärische Vorgehen nach dem 7. Oktober 23 verstehen, nachvollziehen, auch rechtfertigen. Es war in dem Moment tatsächlich ein Akt der Selbstverteidigung. Aber je länger das dauerte, desto mehr schwand diese Legitimation. Eine Zahl ist einfach wichtig. Gaza ist halb so groß wie Berlin. Die Zahl der Bomben und Raketen, die auf Gaza in anderthalb Jahren niedergegangen sind, ist so hoch wie die Gesamtzahl der alliierten Bomben auf Berlin in 5 Jahren Krieg. Wenn also die gleiche Zahl an Bomben in einem Drittel der Zeit auf die Hälfte des Territoriums runterregnet, das ist sozusagen ein Faktor, 6, wenn ich mich nicht irre, ein Faktor 6 der Intensität, der die Bombardierung Berlins, die eins der großen Zerstörungswerke des Zweiten Weltkriegs war, noch absolut übertrifft. Ich weiß nicht, und jeder, der die Bilder gesehen hat und jeder, der mit Korrespondentinnen und Korrespondenten, die in der Region gearbeitet haben oder arbeiten, oder mit Menschen spricht, die private, verwandtschaftliche, freundschaftliche Beziehungen nach Gaza haben, die Rechtfertigung für diese Art der Komplettzerstörung schwindet täglich noch mehr. Und wenn man es an etwas merkt, dann ist es doch daran, dass in großen Teilen der Weltbevölkerung sozusagen Israel komplett isoliert ist. Israel sitzt in der Welt mit einem relativ kleinen, aber sehr mächtigen Kreis von Unterstützern, die USA vorweg und dann aus historischen Gründen, die aber irgendwann auch mal falsch sind als Begründung, Deutschland und andere Europäer. Es ist eine komplette Selbstisolation Israels, die durch diese Kriegführung betrieben wird. Und als die Klage, die Genozidklage vom Internationalen Gerichtshof eingereicht wurde, ich habe die Dokumente gelesen, die Anklageschrift, auch die Verteidigungsschrift, dass man sagt, ja gut, da hat Südafrika auch gewisse eigene politische Interessen. Allmählich halte ich es für wahrscheinlicher, dass am Ende eine Verurteilung Israels wegen genozidaler Handlungen dabei herauskommen wird, als irgendetwas anderes. Und das ist, das sage ich jetzt mal als Freund Israels, seit ich politisch denken kann, damit schadet Israel oder damit schadet diese rechtsradikale Regierung Israel und der Sicherheit des Staates Israel mehr, als dass irgendwelche Angriffe von außen tun könnten. Das ist ein geschichtliches Drama, das von einer rechtsradikalen Regierung betrieben wird. Und ich finde, da darf eine deutsche Bundesregierung nicht mehr so schweigen, wie sie es dann im Moment doch immer noch überwiegend tut.
Ganz kurz nur eine Bestätigung dafür, der Oppositionspolitiker Yair Golan hat das jetzt nochmal gesagt, im Anbetracht von eigentlich fast täglich stattfindenden Siedlerangriffen auf palästinensische Ortschaften in der Westbank, im Westjordanland, dass die größte Gefahr für Israel in diesen radikalen, fundamentalistischen jüdischen Kräften im Inland liegt und nicht im Iran, nicht bei der Hisbollah oder irgendwo sonst. Also das ist absolut so.
Danke, Jörg Vor.
Ja, ich muss da auf jeden Fall Hans deutlich zustimmen. Ich finde, du hast sehr viele wichtige Punkte genannt und ich sehe das in der Einschätzung sehr ähnlich. Ich bin auch der Meinung, dass das Vorgehen Israels absolut nicht gerechtfertigt ist im Gazastreifen. Und ich verurteile das auch aufs Schärfste, was Israel dort tut und wie es diesen Krieg dort führt. Und ich denke auch, dass diese Klage aus Südafrika, dass das eben nicht unbegründet ist, weil ich immer mehr auch der Meinung bin, dass, also am Anfang habe ich das noch anders gesehen, als Israel von der Hamas angegriffen wurde. Natürlich zu dem Zeitpunkt war Selbstverteidigung und auch rechtlich gedeckt durch das Recht auf Selbstverteidigung. Jedoch ist es natürlich mit fortlaufender Dauer und immer stärkerer Intensität der israelischen Angriffe hat sich diese Lage enorm verändert und mittlerweile muss man einfach sagen, und da bin ich jetzt immer mehr auch immer deutlicher der Meinung, dass es eben ein Völkermord gleicht, was Israel dort tut im Gazastreifen und dass man das auch durchaus so bezeichnen kann. Es ist natürlich, man sollte natürlich mit solchen Begriffen nicht so um sich rumwerfen und man sollte das auch nicht so leichtfertig verwenden, aber in diesem Fall denke ich, ist es definitiv begründet aus verschiedensten Gründen. Einerseits, weil Israel einfach, sage ich mal, mit den Angriffen im Gazastreifen längst nicht mehr militärische Infrastruktur etc. der Hamas angreift, sondern wirklich gezielt Zivilisten und wirklich auch nicht unbewusst, sondern ganz klar bewusst. Man sieht es auch daran, dass immer wieder Krankenhäuser, die wichtigsten Krankenhäuser, ich glaube, es wurden sogar bisher, stand jetzt, glaube ich, sogar alle Krankenhäuser im Gazastreifen zumindest stark beschädigt. Ich glaube, sogar im größten Teil noch zerstört. Also, dass Israel dort Krankenhäuser angreift oder auch dieses eine Flüchtlingslager, was dort angegriffen wurde, etc., etc. Da gibt es zahlreiche weitere Beispiele, Wohnkomplexe, die gezielt angegriffen werden, wo man gar nicht wirklich beweisen kann, dass sich dort wirklich Hamas-Funktionäre befinden. Das alles macht Israel ganz gezielt und bewusst, um die palästinensische Zivilbevölkerung auszulöschen. Und das ist ganz klar muss man einfach leider sagen, ist das auch mitunter das Ziel Israels, weil ja Benjamin Netanyahu auch betont hat, dass man die, vor einigen Monaten hat er das ja gesagt, dass man die Palästinenser aus dem Gazastreifen vertreiben will, was ja eigentlich ihr Gebiet ist und was auch den Palästinensern gehört und eben nicht Israel. Und Israel hat ganz klar das Ziel, die palästinensische Zivilbevölkerung dort vollständig aus dem Gebiet zu vertreiben und wirklich sich das Gebiet, ja, das Gebiet zu annektieren und es zu einem israelischen Gebiet zu machen. Und das ist meiner Meinung nach das so unfassbar schlimm, das kann man eigentlich fast gar nicht in Worte fassen, wie schlimm das eigentlich ist, dass eine Bevölkerung, die Anspruch auf dieses Gebiet hat, dort so dermaßen verfolgt wird und jetzt auch vertrieben werden soll. Das lässt sich absolut nicht mehr rechtfertigen und da muss auch definitiv die internationale Kritik lauter werden. Ich sehe das auch genauso wie Hans, dass Deutschland sich da eben nicht immer nur hinter dem Vorwand verstecken kann, dass man aufgrund der Geschichte eine besondere Verpflichtung gegenüber Israel hat. Das gilt eben jetzt einfach in dieser Form nicht mehr, weil sich jeder Staat an Völkerrecht zu halten hat. Und Israel hat das genauso wie alle anderen Staaten auch. Und man kann nicht nur wegen diesem geschichtlichen Vorwand jetzt immer wieder sagen, dass das okay ist, was Israel da macht. Von daher finde ich auch, international. Es kommt zwar immer mehr in Fahrt, dass da immer mehr Kritik auch aufkommt, vor allem auch von Macron beispielsweise, der hat sich da sehr kritisch geäußert in der Vergangenheit, immer häufiger. Aber von Deutschland erwarte ich da einfach deutlich mehr und das ist einfach dieses Wegducken, halte ich einfach nicht mehr aus. Das muss aufhören.
Abby.
Ja, also ich finde persönlich, es hat auch mittlerweile ein Russland-like Vorgehen. In vielen Situationen, also JV hatte ja schon das mit den Krankenhäusern angesprochen. Wir stellen uns bei Russland hin und kritisieren, dass die Krankenhäuser bombardieren oder beschädigen. Und Israel macht das. Und auf einmal gucken alle in die andere Richtung. Das ist wieder das mit dieser Doppelmoral, was Herr Kabisch ja auch schon angesprochen hatte. Also es ist, ich stimme da soweit zu, also Hans als auch JV, es ist nicht mehr rechtfertigbar. Und ja, man sollte vielleicht mal anfangen, einfach was dagegen sagen, zumindest in irgendeiner Weise. Es reicht ja auch schon ein, nee, finde ich blöd. Das wäre ja schon ein bisschen ein Schritt in die richtige Richtung. Irgendwas halt, genau.
Matthias, möchtest du?
Ja, ich möchte, ich bitte darum.
Mach.
Und, also ich möchte das Licht wieder auf ein, auf andere richten. Ich glaube, wir haben genug darüber gesprochen, wie dramatisch die Lage in Gaza ist und wie das einzuordnen ist, da habe ich nichts weiter hinzuzufügen. Ich will auch nicht, dass wir uns zu sehr wiederholen. Ich möchte aber einmal betonen, wie schlimm das auch für sämtliche Menschen jüdischen Glaubens oder jüdischer Abstammung ist, die außerhalb Israels leben. Denn Israel macht denen das Leben damit komplett zur Hölle. Denn es gibt viele, viele Leute, die leider nicht unterscheiden können zwischen Israel als Staat und der Bevölkerung Israels, die leider nicht unterscheiden können zwischen dem Konflikt, der in Israel aufgrund des Willens der israelischen Regierung geführt wird, und den Menschen, den Jüdinnen und Juden, die anderswo auf der Welt vielleicht in ihrer Nachbarschaft leben. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Denn was ja eigentlich Ziel des israelischen Staates sein sollte, Jüdinnen und Juden überall auf der Welt zu beschützen, ihren Rücken zu stärken und natürlich auch die Sicherheit des eigenen Landes zu gewährleisten, wird damit maßgeblich verfehlt. Und zwar aufs Schärfste. Und das ist die eigentlich dramatische Situation, die teilweise in den Hintergrund rückt, weil natürlich wird der Antisemitismus dadurch befeuert. Natürlich kriegen rechte Gruppen Grundlagen, wie auch Muslime Grundlagen, wie auch linke Gruppen Grundlagen, für Antisemitismus, und leider ist der Weg halt relativ einfach, dann Schuldige zu suchen und Schuldige zu finden. Und damit tut man sich auf gar keinen Fall einen Gefallen, und es tut mir sehr, sehr leid, auch für alle Menschen jüdischen Glaubens oder jüdischer Abstammung, egal in welchen westlichen Ländern sie leben, die darunter leiden müssen, dass die israelische Führung nicht imstande ist, zu verhandeln und nicht imstande ist, Größe zu zeigen und vielleicht ein bisschen mit Bedacht vorzugehen und das zu tun, was am besten für die Menschen sowohl in Gaza als auch in Israel als auch an allen anderen Orten auf der Welt wäre.
Vielleicht noch einfach ein kurze Anmerkung, weil jetzt eigentlich schon so relativ das gesagt wurde, was ich auch gesagt hätte. Wir haben einfach Friedrich Merz als Bundeskanzler. Wir haben einen Kanzler der großen Worte und also es steckt so wenig hinter der Politik, die die letzten Wochen passiert ist, die von der größtmöglichen Koalition ausgeht. Er hat schon so viel, die Koalition hat schon so viele Wahlversprechen gebrochen und ich weiß nicht, ob er macht auf mich, wenn wir jetzt mal das in die Perspektive gehen, wie wir früher gefragt wurden zu, wie finden Sie die Politik von unter Angela Merkel? Wenn ich das jetzt einfach mal so beantworten müsste, würde ich sagen, ich habe das Gefühl, dass Friedrich Merz nicht an sich selbst glaubt und das macht die Stimmung in diesem Land auch nicht unbedingt besser. Ja, alles was, natürlich sagt er die richtigen Worte und macht die richtigen, verformuliert die richtigen Statements, aber was steht denn dahinter? Also ich habe das Gefühl, wir verrennen uns momentan in vielen anderen Diskussionen, die auf jeden Fall auch ihren Raum brauchen und ihren Platz brauchen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, 80 Jahre nach der Befreiung von den Nationalsozialisten ist in diesem Land, das sehen wir auch am Rechtsruck, so ein bisschen auch das Verständnis mit den, also aufgrund auch der sterbenden älteren Generation verloren gegangen. Und die Sensibilisierung, wir haben ja jetzt mehrfach schon angesprochen, dass man sieht, dass vergessen wird, dass es sich oft einfach um Menschen handelt, Menschen, die ein Aufenthaltsrecht haben, ein Existenzrecht haben, dass das im 21. Jahrhundert so passiert, wie es gerade im Gazastreifen und im Nahen Osten passiert, ist einfach eine Tragödie, die nicht sein dürfte. Und ja, ich finde, wir als Deutschland haben da auch eine besondere Rolle. Aber ich finde, wir sollten diese besondere Rolle auch nutzen. Und ich habe das Gefühl, das tun wir nicht. Ich habe das Gefühl, wir reden viel darüber, aber tun nichts. Nichts Ausreichendes.
Ich vermute nur, das wäre auch unter anderen Kanzlern nicht anders gewesen und unter Frau Merkel vermutlich auch nicht. Vielleicht wird Hans es gleich nochmal bestätigen oder widersprechen an der Stelle. Ich finde, weil der Bezug zu Merz schon hergestellt hat, dass bei ihm nur diese Ambivalenz, einerseits hat er ja vor ein paar Wochen mal das Verhalten Israels in Gaza kritisiert. Also wenn man das so verstehen muss, er saß auf der Republika, also einem doch sehr linken Messe, letztlich muss man so sagen, auch vom sehr linken Publikum und hat er sehr deutlich gesagt, naja, also er kann das nicht mehr richtig nachvollziehen. Es wurde zwar im Nachgang, aber ich kann Hans gleich nochmal beschreiben, ob er es auch so war, nochmal so ein bisschen halb einkassiert von seinen Pressesprechern letztlich, aber er hat zumindest das so gesagt und gleichzeitig hat er nach seiner erfolgreichen Anführungsstrichen, hat er zweimal gebraucht, hat er dann aber auch gleichzeitig Netanyahu eingeladen und ziemlich klar gesagt, er wird alles dafür tun, dass Netanyahu hier in Deutschland ein- und ausreisen darf, was er ja nicht dürfte, weil ja gegen ihn ein Strafbefehl vorliegt.
Genau das wollte ich auch noch ansprechen. Ich wusste jetzt nicht so genau, ob die Diskussion Grundlage und Zeit jetzt dafür noch gegeben ist, aber allein diese Aussage zu tätigen, finde ich schon kritisch genug, um, egal, das ist jetzt meine eigene Position, aber allein diese Aussage zu tätigen und sich der aktuellen Situation bewusst zu sein, finde ich wirklich bedenklich. Mehr als bedenklich.
Ja, es ist halt das Problem, wie man die deutsche Staatsräson letztlich versteht und wie man die interpretiert. Ich habe vor einigen Wochen da einen Kommentar von Alan Posener gelesen, der hier bei der Welt und viele Kommentare schreibt und der hat meiner Meinung nach diese deutsche Staatsräson komplett missinterpretiert, weil die heißt letztlich, jede Kritik an Israel ist damit nicht vereinbar und das ist natürlich falsch. Das haben wir heute, glaube ich, schon ziemlich klar gemacht. Hans, du kriegst gerne nochmal das Wort und dann gehen wir so langsam Richtung Zielgerade.
Ja, ganz kurz, ich wollte zu Friedrich Merz sagen, er ist ja eine politische Wundertüte. Er hat gewisse Strukturähnlichkeiten, nicht Parallelen, aber Ähnlichkeiten mit dieser Sprunghaftigkeit und Erratik, wie Trump hat. Du hast das gesagt, Pierre, auf der Republika sagt er, und das hat er sehr scharf formuliert, er könnte überhaupt nicht mehr erklären, was Israel da eigentlich wolle, was das Ziel sei. Ja? Also schärfer kann man eine verbündete Nation eigentlich überhaupt nicht kontrollieren. Das wurde auch hinterher, konnte gar nicht mehr so eingefangen werden. Und dann hat er, und gestern Abend nochmal wiederholt, die Drecksarbeit als Begriff sozusagen sozusagen hervorgeholt. Gestern Abend interessantes Gespräch bei Maischberger, hat er gesagt, ja, was sei denn falsch an diesem Begriff? Was sei denn falsch? Also von keinem Selbstzweifel getrübt. Und da muss man dann sagen, was bedeutet Drecksarbeit? Zum einen bedeutet es, es machen andere die Arbeit, die man eigentlich selbst machen müsste. Das bedeutet, wenn Iran bombardiert wird, wenn Anschläge stattfinden, unter denen dann auch Zivilisten ums Leben kommen, das müsste eigentlich Deutschland machen, nicht? Das steckt hinter dem Begriff Drecksarbeit und nebenbei wird mit dem Begriff Drecksarbeit diejenigen, die die Ziele dieser Angriffe sind, in dem Fall iranische Elite, wenn man so will, die werden als Dreck bezeichnet. Das ist für einen Regierungsführer, einen demokratisch gefühlten oder den Regierungsführer einer Demokratie, die sich einer regelbasierten Ordnung weltweit eigentlich verpflichtet hat, ist das absolut unmöglich. Ja, zu sagen, eine Semantik zu wählen, die in den Ländern, die er damit adressiert, als Demütigung, nur als Demütigung und Geringschätzung, um nicht zu sagen, mit rassistischen Tendenzen wahrgenommen werden kann. Das ist alles Teil dieser politischen Wundertüte Friedrich Merz. Und ich fürchte, es ist ihm gar nicht so richtig bewusst, wie tief seine manchmal scheinbar spontanen Äußerungen, wie tief die tatsächlich politisch gehen. Und das ängstigt mich dann ein bisschen vor dem, was wir von Merz vielleicht noch hören werden. Hoffentlich aber auch nicht.
Ich weiß, es ist unseren Zeitplan betrachtend jetzt kontraproduktiv, das noch anzusprechen, aber ich möchte kurz die feministische Arbeit hier tätigen und sagen, dass es die Rhetorik gab zur letzten US-Wahl, dass eine Frau an der Macht ja irgendwann ihre Tage bekommen würde und dann emotionaler handeln würde. Ich habe das Gefühl, manchmal könnte man dieses Narrativ sehr gut auf die Klappe halten. Entschuldigung, mein Hund. Auf Friedrich Merz, wenn man böse sein will, anwenden, weil ich wirklich auch manchmal das Gefühl habe, wer ist der auf den Schlips getreten, Junge? Also den Bundestag als Zirkuszelt zu benennen und auf den man ja nicht jede Fahne hissen könnte, bezeichnet einfach kollektiv alle Menschen, die sich im queeren Spektrum befinden, als Akteure im Zirkus. Und was Hans gerade gesagt hat, ist es, ich weiß nicht, ob es jetzt die fehlende Erfahrung ist, in Klammern, es ist die fehlende Erfahrung, oder ob er einfach wirklich ein schlechter Mensch ist, aber darüber kann ich jetzt wirklich nicht urteilen.
Gut, gut. JV zum Abschluss.
Da würde ich nochmal schnell meinen Senf dazugeben. Und zwar, ja, ich kann natürlich allem nur zustimmen, also Friedrich Merz, wie er auftritt, wie er mit bestimmten Aussagen um sich wirft, die dann sehr kritisch auch betrachtet werden können, ist natürlich absolut unwürdig für ihn als Bundeskanzler, meiner Meinung nach. Und ich hoffe auch, dass er da in Zukunft ein bisschen mehr darauf achten wird, was er denn so sagt und ob das vielleicht in dem Zeitpunkt so richtig ist, dass er das sagt. Da könnten wir jetzt noch lange drüber diskutieren, will ich jetzt an der Stelle gar nicht machen, sondern ich würde noch mal ganz kurz was dazu sagen zum Umgang Deutschlands mit Israel. Hans hat das ja richtig angesprochen, dass eben Friedrich Merz auf dieser Republika wirklich in einer Deutlichkeit, die man jetzt nicht unbedingt von ihm erwartet hätte, das israelische Vorgehen in Gaza kritisiert hat. Und das lobe ich auch durchaus. Also es ist definitiv richtig, dass er das so kritisiert hat und dass er da mal den Mund aufgemacht hat. Was ich aber trotzdem sehe, ist eine gewisse Doppelmoral, weil man ja, das haben wir jetzt auch noch gar nicht erwähnt, glaube ich, nach wie vor Waffen an Israel liefert. Also wir liefern ja, Deutschland liefert ja nach wie vor Waffen an Israel, was ja auch die USA tun, was aber auch Deutschland in nicht geringer Zahl tut. Und wenn man, also wenn Merz jetzt wirklich glaubwürdig machen wollen würde, dass er dieses israelische Vorgehen nicht gutheißt und dass er das eben kritisiert, dann sollte man meiner Meinung nach auch mal drüber nachdenken, diese Waffenlieferung zu beenden, weil man einfach aktuell, finde ich, diesem Regime in Israel, was wirklich völkerrechtswidrig und absolut gewaltsam im Gazastreifen agiert, weil man da zumindest meiner Meinung nach mal überlegen sollte, ob man da noch Waffen hinliefern kann, ob das noch so moralisch vertretbar ist.
Vielleicht gehen wir die Frage, bevor wir zur Schlussfrage kommen, unseren Gast nochmal weiter. Herr Schröder, aus Ihrer Perspektive, wie würden Sie das einschätzen, den Umgang Deutschlands mit Israel? Wie schätzen Sie es aus selbst ein und wie nehmen Sie das in Israel selbst wahr, wie der deutsche Blick darauf quasi in der Bevölkerung oder in der Politik reflektiert wird? Sie müssen sich nur wieder entmuten. Altbekanntes Spiel.
Sorry dafür. Ich glaube, dass die deutsche Politik hinter der deutschen Bevölkerung hinterher ist. Wenn wir uns Umfragen angucken, sind, glaube ich, über 70 oder 80% der Bevölkerung in Deutschland gegen den israelischen Militäreinsatz, so wie er stattfindet in Gaza. Und insofern ist es erstaunlich, dass die zumindest demokratisch geprägten Parteien sich nicht einig sind darin, dass man viel stärker auf Israel einwirkt, um das zu beenden. Es ist, obwohl wir als westliche Journalisten da nicht hin können, als ausländische Journalisten, ja auch weitlich belegt, was die Israelis da veranstalten, auch unter anderem von israelischen Menschenrechtsorganisationen und natürlich der UN und so weiter und so fort. Und es hätte schon seit Ewigkeiten einen Aufschrei geben müssen und eigentlich einen Konsens in der deutschen Politik, da was zu machen. Es war gut, dass Merz und auch Wadephul sich da relativ deutlich geäußert haben. Es gab dann aber ja gleich einen Zwist mit der CSU, die dann gedacht hat, dass sie mit der Positionierung sozusagen auf der Seite Israels irgendwie auch noch Innenpolitik betreiben kann. Und da seitdem hält sich da Merz wieder merklich zurück. Alexander Dobrindt, der deutsche Innenminister, war vergangen.
Schön.
Ja, falsche Fehlleistung. War jetzt vor ein paar Tagen hier und hat sich irgendwie lachend mit Netanyahu ablichten lassen, während eben all das stattfindet, was wir hier im Podcast schon beschrieben haben in Gaza. Das finde ich einen solchen Skandal. Aber ja, es wundert einen ja nicht mehr. Woran liegt das? Ich glaube, da ist ein Stück weit Angst auch bei vielen Politikern, weil es gibt natürlich nichts Schlimmeres in der deutschen Öffentlichkeit als den Antisemitismusvorwurf, aber vor allem ist es so eine moralische Faulheit und ein zu kurz denken. Ich finde, es ist absolut verwerflich, dass man sich da nicht deutlicher positioniert. Ja, und was das dann heißt, nun der Satz noch, was das dann heißt, also unter den Voraussetzungen, natürlich darf es keine deutschen Waffenlieferungen an Israel geben. Also wenn Israel diesen Krieg so führt, dann kann man keine Waffen an Israel liefern, egal was unsere Historie ist. Oder gerade weil das unsere Historie ist. Andersrum wird vielleicht ein Schuh draus.
Ich glaube, da haben Sie unsere ganze Zustimmung. Ich vermute nur, dass Sie dafür nicht die Mehrheiten in Berlin finden werden, die das unterstützen. Weil dann doch immer der Halt und der Schutz Israels, diese deutsche Staatsräson, wie gesagt, irgendwie höher gerankt wird, als dass man das irgendwie anders
ansieht. Aber der Kollege hat es ja auch schon angesprochen. Also das tut ja Israel nicht gut, was sie da veranstalten. Das schadet Israel ja mehr als jeder Konflikt mit Iran oder Hezbollah, was diese Regierung da unternimmt und diese Kriegsführung. Also es bräuchte mal das, was ich glaube, der New York Times-Kolumnist Thomas Friedman als Tough Love bezeichnet hat. Man müsste die Israelis mal ein bisschen an die Kandare nehmen und dann auf sie einwirken und sagen, das tut auch euch nicht gut, dass ihr eben seit Jahrzehnten diese völkerrechtswidrige Besatzung im Westjordanland fortführt und dass ihr den Krieg da in Gaza so führt. Alleine jetzt, also jetzt sind wir die ganze Zeit auf der politischen Ebene, aber auch meine israelischen Freunde hier, die können ja gar nicht mehr irgendwie mit Ruhe in die Welt reisen. Israel ist ja wirklich verfemt in der ganzen Welt, in Europa. Und es ist auch furchtbar, das mit anzuschauen, auch wenn ich fühle da auch mit meinen israelischen Freunden, aber es liegt natürlich an der israelischen Kriegsführung und an dem, was sie im Westjordanland veranstalten und andernorts.
Ich glaube, da haben Sie die ganze Zustimmung bei uns, nicht, dass was missverstanden wird. Ich kann mir nur vorstellen, dass das, wenn diese Forderung wirklich umgesetzt werden würde, gerade von konservativen Kreisen und gerade Sprachrohr Richtung Springer, die würden da wahrscheinlich groß titeln, wir liefern Israel aus. Und dann sind die historischen Vergleiche doch wieder da, ohne dass ich das in irgendeiner Form rechtfertigen möchte. Ich möchte nur sagen, dass die Gefahr ist, glaube ich, zu groß, als dass man das irgendwie umsetzen würde. So unterstützenswert das, glaube ich, ist. Irgendwie.
Ja, in Gefahr und großer Not bringt der Mittelweg den Tod. Eine Anekdote dazu. Einer der Vertreter von Breaking the Silence, eine wichtige israelische zivilgesellschaftliche Organisation, ehemalige IDF-Soldaten, die Militäreinsätze kritisieren, der hat neulich den, wie ich finde, schönen Satz, das schöne Beispiel gesagt, Freundschaft zeichnet sich dadurch aus, dass du deinem betrunkenen Freund die Wagenschlüssel abnimmst und ihn nicht fahren lässt und sie ihm nicht noch gibst und den Wagen voll tankst. So, und wenn man dieses sehr richtige Prinzip auf die Waffenlieferungen überträgt, dann ist das relativ eindeutig.
Darf ich auch noch mal einen Vergleich anbringen, der nicht immer von mir stammt, sondern von Yuval Noah Harari, dem israelischen Bestseller-Autoren, der ja der israelischen Regierung auch kritisch gegenüber eingestellt ist. Der hat ziemlich bald nach dem 7. Oktober gesagt, die beiden Seiten, also die Palästinenser oder die arabische Seite und die jüdische Seite, die Israelis, die sind ja befangen, die sind zu sehr wirklich von Vergeltung, von Wut, von Hass, von Trauer geleitet. Diejenigen, die nicht unmittelbar betroffen sind, die sind dazu aufgerufen, zu moderieren und die Seiten zurückzuhalten. Und das fehlt mir auch, dass Deutschland das tut. Das ist wirklich eine wirklich schädliche Rolle, die Deutschland da eingenommen hat, sich so auf der israelischen Seite zu positionieren, unabhängig davon, was es im Übrigen auch mit unserem Ansehen in der Welt und vor allem hier im Nahen Osten macht.
Ian, du kriegst nochmal kurz das Wort und dann geht die Schlussfrage an, Herrn Schröder. Du müsstest dich aber entmuten, wenn du mit uns sprechen möchtest. Oder auch nicht. Und wie hängt es dann? Na gut, vielleicht kommen wir gleich nochmal dazu. Herr Schröder, ich hätte sonst an Sie die Schlussfrage. Wir haben jetzt sehr viel über Gaza, über den Konflikt gesprochen, über den Umgang auch mit Iran. Die Frage, die sich immer so ein bisschen stellt. Ich hab's jetzt. Ach, okay, dann mal schnell.
Tut mir leid. Weil das gerade noch anschließend passt, es tut mir so leid, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Ich frage mich in der Hinsicht mit diesen Narrativen, die dann die Frage nach unserer Verantwortung als Deutschland und mit unserer Geschichte aufkeimen lassen würden, wie weit könnte Netanyahu gehen? Also wenn das jetzt schon, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ende der Fahnenstange ist. Also Gewalt kann sich ja noch viel mehr organisieren und Gewalt gegen bestimmte Menschengruppen noch viel schneller und noch viel effizienter. Und auch wenn das jetzt vielleicht mega brutal ist, aber was würde denn passieren, wenn zum Beispiel Netanyahu irgendwie Massenvernichtungs Lager bauen würde oder so, dann könnten wir ja auch nicht sagen, ja, aber wir haben jetzt als Deutschland eine Geschichte. Also wo ist denn da überhaupt die Obergrenze? Und wo ist der Punkt, an dem das Eingreifen dann gerechtfertigt ist?
Und da notwendig ist, ne? Also ja, wo haben wir auch eine Pflicht, die Palästinenser zu schützen?
Absolut. Und wieso können wir diese Grenze nicht jetzt schon setzen?
Ja, warum ist die nicht längst schon eigentlich, haben wir die längst nicht schon erreicht? Ich glaube, Massenvernichtungslager und so, auf das Gebiet will ich mich gar nicht begeben, aber es gibt natürlich noch weitere Mittel zu eskalieren, sowohl in Gaza als auch, was jetzt Annexion der Westbank angeht und sowas wahrscheinlich ins Haus steht, zumindest in Teilen. Also das kann noch viel weiter gehen, abgesehen davon, was im Inneren hier passiert. Abbau der Demokratie oder Schleifung der Gewaltenteilung, das schreitet auch alles voran.
Und in dem Zusammenhang finde ich die Metapher, die Hans benutzt hat mit dem Freund, dem man den Autoschlüssel wegnimmt, total treffend. Und ich glaube, das ist ja auch eine deeskalierende Maßnahme. Und im Grunde wäre doch jede deeskalierende Maßnahme, außer nur irgendwas anzusprechen und irgendwelche großen Reden zu springen, hilfreich. Und irgendjemand muss auch anfangen. Und wir können es nicht noch weiter kommen lassen, als es sowieso schon ist, weil eigentlich ist es schon bei 300%.
Ja, ich habe nur die Zweifel, dass es dazu kommt, aber das kann ja als Appell trotzdem stehen bleiben. Das ändert nichts daran, dass es richtig und richtiger wird. Herr Schröder, jetzt die Schlussfrage an Sie, zweiter Anlauf. Wir haben ja ganz viel über die Probleme gesprochen und die Frage, die man immer diskutiert und die wir auch beim allerersten Mal, als wir über den dann aufkeimenden Konflikt vor ein paar Jahren gesprochen hatten, wieder aufkeimenden Konflikt, ist immer die Lösungsperspektive. Wir haben jetzt aus deutscher Perspektive darauf gesprochen, aber trotzdem ist ja die Frage, irgendwie muss dieser Konflikt ja mal irgendwie enden oder es muss irgendeine Lösungsperspektive geben, Ideen, Weg. Und ich weiß, dass die Frage nicht einfach ist, weil darüber streiten sich genug Leute und es ist in aktuellen Situationen schwer einzuschätzen. Aber wenn man sie fragen müsste, welche Lösung für diesen Konflikt, welche Lösungsvariante, welchen Weg sehen Sie aktuell, welchen würden Sie sich vorstellen, welchen halten Sie für realistisch?
Es sind ja verschiedene Fragen. Also es ist immer die Frage nach der Hoffnung zum Schluss, nachdem man die ganze Zeit beschrieben hat, wie furchtbar es eigentlich alles ist. Ich glaube, also jetzt Frieden und Eintracht wird jetzt hier nicht ausbrechen. Was es bräuchte, ist, dass Trump vielleicht auch aus Eigeninteresse so viel Druck auf Netanyahu ausübt, dass er dieser Krieg in Gaza beendet wird, dass die Israelis sich zurückziehen, dass die Hamas, die paar Führungskader, die es noch gibt, vielleicht ins Ausland gehen, dass dann eine arabische Truppe da reingeht und irgendwie ein Wiederaufbau und auch eine Sicherung erreicht, dass das langsam wieder aufgebaut wird, die Leute zurückkehren können, dass keine jüdischen Siedlungen gebaut werden, dass es auch irgendwie einen Pfad gibt zu einem palästinensischen Staat, was ja eine Voraussetzung wäre dafür, dass die Israelis und die Saudis ihr Verhältnis zu normalisieren, dass Trump darin eben auch irgendwie ein Ziel sieht, was er erreichen möchte, und dass irgendwie die Radikalen hier eingehegt werden. Allein mir fehlt der Glaube, dass das alles so passieren würde, aber vielleicht passieren zumindest einige dieser Aspekte. Und es ist nicht gänzlich unwahrscheinlich. Viel liegt einfach an den Amerikanern jetzt unmittelbar. Und Trump denkt nicht sonderlich nachhaltig, aber vielleicht haben wir nächste Woche eine Überraschung und es gibt zumindest erstmal einen Waffenstillstand.
Das heißt, die realistischste Variante sehen Sie aktuell erstmal nur einen Waffenstillstand und dann auf Weitblick fahren oder ist irgendwas der
andere? Naja, dann ist halt die Frage, wie das ausgestaltet wird, wie auch die Konditionen dafür sind. Das war das Problem jetzt im Januar, Februar, März, dass dann die Israelis den Krieg noch brutaler dann fortgeführt haben. Und da möchte die Hamas halt irgendwelche Garantien haben. Ich glaube, die Palästinenser vor Ort, alle brauchen dann Garantien. Was ansonsten ja perspektivisch hier ein bisschen, ich weiß nicht, Hoffnung macht, aber zumindest irgendwie ein Licht weit am Ende des Tunnels ist, ist, dass es im Ende 2026 hier Wahlen geben soll und es nicht danach aussieht, als wenn Netanyahu dann wiedergewählt wird, aber der Mann hat mehr als 9 Leben und immer noch ein Ass im Ärmel. Insofern schauen wir mal.
Schauen wir mal. Vielleicht ist es dann auch der Zeitpunkt, wo wir wieder auf den Konflikt gucken müssen. Spätestens zur Wahl. Ich denke mal, wird uns vorher schon wieder beschäftigen, denn da werden sich noch viele Sachen tun. Herr Schröder, wir danken Ihnen sehr für Ihre Zeit, auch lange vielen über Dank. Die Bedürfnisse, dass Sie mit uns ins Gespräch gekommen sind und für Ihre Einblicke. Und ja, danke schön, dass Sie heute bei uns waren.
Danke auch.
Genau, und damit sind wir quasi am Ende angekommen dieser Folge und auch am Ende dieser Staffel. Mein Dank gilt natürlich erstmal wieder an Hans. Danke, Hans, dass du bei uns gewesen bist.
Immer gern.
Und der Dank an den Rest von euch. Danke, dass ihr euch fleißig mitgewirkt habt und Dank an euch alle, die quasi hier immer fleißig zuhören in dieser Staffel. Ich finde, wir haben eine ganz interessante Staffel mit ganz vielen interessanten Themen und Folgen gehabt. Und wir gehen damit, wie angekündigt, in die Sommerpause bis Ende September nach aktueller Planung. Aber ich habe einfach schon gesagt, es gibt trotzdem wieder eine Sommerreihe, wie jedes Jahr, auch dieses Jahr. Und wir blicken auf die EU-Beitrittskandidaten, eine Auswahl zumindest. Aber ich verrate noch nicht, welche das sind. Ihr müsst dafür einfach mal auf unsere Instagram-Seite gucken. So in circa einer Woche, wenn die Folge veröffentlicht wird, wird da wieder so ein Suchbild entstehen, wo man quasi anhand von Symbolen erraten sollte, welche Kandidaten wir uns anschauen. Im letzten Jahr hat es viel Spaß gemacht, da war es auch so ein Suchbild. Wir haben das wieder gemacht. Guckt mal einfach rein. Und sonst denkt an die allgemeinen Rückmeldemöglichkeiten via Social Media oder via dieses schönen Links, den ihr in den Shownotes findet. Einfach einmal raufklicken und dann öffnet sich ein Fenster. Da kann man quasi sein Feedback und seine Hinweise geben. Und da ist noch ein zweiter Link drin, der führt euch zur FAQ. Wir haben ja eine FAQ-Folge schon gemacht und es sind noch ganz viele Fragen offen. Es kamen auch ganz viele neue. Ihr seid herzlich eingeladen, da auch nochmal eure Fragen zu formulieren und an uns quasi zu schicken. Und sonst hören wir uns Ende September wieder oder, wenn ihr wollt, alle zwei Wochen in den brandenburgischen Sommerferien, also beginnend quasi ab Anfang August geht das quasi los, immer mit einer Folge, sodass ihr auch im Sommer gute Unterhaltung haben werdet, hoffen wir jedenfalls. Und bis dann wünschen wir euch dann einen schönen Sommer, genießt die Sonne hoffentlich, das Wetter, genießt hoffentlich irgendwo auf der Welt ein bisschen Frieden und vor allen Dingen genießt die Zeit mit euren Mitmenschen, das ist eigentlich das Allerwichtigste. Und bis dann, bleibt politisch und bis bald, tschüss, tschüss.
Das war der Politikgeflüster-Podcast. Schickt uns gerne Feedback per Mail oder besucht uns in den sozialen Medien. Bleibt politisch und bis bald.